Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willehum, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge Nummer 130. Und ich sage wie immer, buenas noches, pendejo Chris, guten Abend zu unserem Vuelta-Spezial an dem Bodensee.
Ja, an Bodensee, genau. Und zurück in der Gruß nach Köln. Mit schlechtem oder falschem Spanisch werde ich da jetzt heute mal lieber gar nicht anfangen. Deshalb nur so. Schönen Abend, Christian.
Hier. Ja, genau. Wir haben Vuelta, da ist ja egal. Ne? Und heute zur Vuelta haben wir jemand Besonderes mit dabei. Den haben wir für die Vuelta quasi ins Boot geholt. Ich dachte mir, ich möchte endlich mal mit jemandem reden, der Ahnung hat, wovon er spricht. Da haben wir in unserer Geheimniskiste gekramt und haben den lieben, netten, uns schon seit Jahren bekannten Thomas aus der Kiste geholt. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, ihr zwei. Guten Abend, liebe Hörer. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, wir hatten dich schon mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in Folge 17 oder so.
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Da ging es um rund um Köln.
Genau. Hey. Du hast wie so oft damals da bei uns genächtigt und mittlerweile hast du ja damals, hattest du glaube ich angefangen mit dem Sport, wie nennt man das, Sportjournalismusstudium oder
ja, Sport. Exakt.
Ja, und jetzt bist du fertig, jetzt darfst du mitmachen.
Ja, genau. Darauf habe ich die ganze Zeit hingearbeitet.
Praxissemester bei Velo Home sozusagen.
Quasi.
Da kann dir Dr. Berberich einen Stempel drauf geben. Ja, und da du vielleicht bist du sogar dem einen oder anderen Hörer bekannt, weil du den arbeitenden Menschen unter uns eine große Hilfe bist. Du hast eine Zeit lang oder machst es immer noch oder wirst es wieder machen, bei Radsport News und Eurosport den Live-Ticker geschrieben.
Genau, das mache ich halt immer in der Regel während der Tour de France oder über die ganze Radsportsaison hinweg schreibe ich dort Live-Ticker.
Und deswegen hast du eh immer mit alles mitbekommen. Deswegen kannst du das jetzt aus dem Ärmel schütteln, dass wir uns mühsam anlesen müssen.
Ja gut, bei der Tour de France zum Beispiel, wenn man dann 6-7 Stunden die ganze Zeit vor der Kiste sitzt, dann kriegt man eigentlich fast alles mit.
Ja, perfekt. Also, dann kannst du uns endlich mehr, aber sag uns nicht zu oft, was für ein Blödsinn wir erzählen, ne? Oder wenn, dann so charmant versteckt.
Ja, genau. Ich werde versuchen, es gut zu verstecken.
Ja, das ist sehr, sehr nett. Und du hast bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch in Spanien gewohnt. Das kam ja auch noch dazu.
Genau, passend zu der Spanien-Rundfahrt habe ich dieses Jahr 2 Monate meines Lebens in Spanien an der Costa del Sol, wo die Vuelta auch startet, verbracht.
Also gut, dass wir dir sehr viel Geld gegeben haben, um dich da zu informieren. Deswegen hat es sich auch gelohnt. So, Chris, jetzt hast du auch jemanden zum Fachsimpeln und nicht nur mich.
Genau, da kann man dich ja vielleicht ab und zu mal so ein bisschen ausblenden. Von daher ist vielleicht gar nicht so verkehrt für den einen oder anderen Hörer, dem vielleicht mehr ums Detail geht und nicht so sehr um
Gossip.
Das Drumherum.
Das gehört doch aber auch dazu.
Natürlich.
Ja. So, wie immer werde ich von meinen Kompagnons erinnert, dass ich eine Kapitelmarke setzen soll. Die Begrüßung ist vorbei. Vielen Dank dafür. Und wir fangen mal mit Vermischtes an. Ich fange jetzt mal, Chris, du fängst an mit der Eneco-Tour, die letzten Rennen sozusagen.
Genau, wagen wir nochmal so einen kleinen Blick zurück, so der Zeitraum zwischen Tour und Vuelta, der ist ja doch oft geprägt von so kleineren Rennen, Polen-Rundfahrt in Eco-Tour, aber dass die Rennen so ein bisschen kleiner sind, hat jetzt nichts damit zu tun, dass die unbedingt schlechter sind. Gerade bei der Eco-Tour sieht man ja oftmals richtig, richtig spannende Rennen und so war es jetzt auch dieses Jahr wieder. Tim Wellens, letztes Jahr vielleicht noch so ein bisschen der Überraschungssieger der Rundfahrt, dieses Jahr schon als Mitfavorit ins Rennen gegangen und hat das dann auch mit einem souveränen Ausreißer-Ritt über mehrere Kilometer dann wirklich unter Beweis gestellt, dass er mittlerweile zu den Größen des Radsports gehört, nicht nur in Belgien, und hat das Ding super heimgefahren. Generell muss man sagen, eine ganz, ganz spannende Rundfahrt, viel Regen, Kopfsteinpflaster dabei, man hat mal wieder die Mauer von Gerardsbergen gesehen, die man ja leider bei der Flandern-Rundfahrt jetzt in den letzten Jahren doch vermisst. Dann waren da Klassiker-Etappen, die so ein bisschen an Lüttich-Bastogne-Lüttich erinnert haben, waren dabei. Simon Geschke, dem solche Etappen ja wunderbar liegen, den hat man oft mit vorne dabei in der Ausreißergruppe gesehen. Also insgesamt eine ganz, ganz tolle Rundfahrt, die oftmals ein bisschen untergeht, aber für die ich echt Werbung machen will.
Ich bin diese Woche als Simon Geschke Double quasi unterwegs gewesen. Ich meine, mein Bart ist ja nun ein bisschen ähnlicher Stil. Und dann bin ich noch im gewonnenen Alpecin-Trikot gefahren. Also 20 Kilo weniger und 20 km/h schneller. Und das hätte eine Verwechslung geben können.
Richtig, und man hat ihn immer wieder vorne gesehen. Thomas, du hast bestimmt auch geguckt, oder? Wie fandest du
es? Auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur anschließen, bin ein großer Fan der Ene-Kultur, weil es ist für mich so die Tour de France für Klassikerfahrer. Also es sind quasi viele Mini-Klassiker in der Regel aneinandergereiht. Und Geschke, der hat auf den, ich glaube, es war auf den beiden letzten Etappen, ist er vorne mitgefahren und hat eine richtig tolle Leistung gezeigt an den beiden Tagen.
Wird er als Klassikerfahrer bei Alpecin etabliert jetzt?
Ist er schon. Also
ja, klar.
Ich denke, Geschke und jetzt auch ein Stück weit Tom Dumoulin sind die Fahrer, die bei den Klassikerrennen da ja die Trümpfe sein sollten. Zumindest jetzt, was Ardennen angeht. Ich denke, Kopfsteinpflaster, da hat man mit einem John Degenkolb einen Mann an der Spitze, an dem man jetzt nicht unbedingt rütteln muss. Aber ich kann es auch nur noch mal wirklich sagen. Ja, Klassiker-Rundfahrt trifft es eigentlich relativ gut. Und was das Tolle ist an der Rundfahrt, wirklich, es vereint Ardennen und Kopfsteinpflaster-Klassiker. Also das ist dann wirklich so ein Rennen, bei dem dann gerade die Fahrer ein Stück weit mit vorne sind, die dann auch beides können. So ganz robuste Fahrer, die aber auch mal über ein Hügelchen mit rüberkommen, die wetterfest sind. Also wirklich, ja, ein Rennen, das jetzt nicht unbedingt durch die Hungerhaken bestimmt wird. Und das sieht man ja im modernen Radsport immer seltener, dass es solche Rennen gibt. Und von daher finde ich das toll.
Alles klar. Keine Hungerhaken, meine Rundfahrt nächstes Jahr. Also wo ich mich drauf vorbereiten werde.
Vom Fernseher.
Nein, am Rad natürlich. Da habe ich auch mal eine Chance. Okay, ich bin schon still. Ich sehe schon, ich komme gar nicht mehr mit hier. Nächster Punkt, Arctic Race of Norway. Das die Rundfahrt der schönen Bilder.
Ja. Thomas. Ja. Auf jeden Fall auch ein sehr schönes Rennen, wobei man das Arctic Race of Norway wieder nicht mit der Arctic Tour of Norway verwechseln darf, was zwei grundverschiedene Dinge sind, ja. Gibt es ja auch noch. Und aber die Landschaft ist natürlich bildhübsch da oben, obwohl es während des ganzen Rennens, ich glaube, immer relativ frisch gewesen ist da auch. Es waren immer nur so 12 Grad oder so, aber es waren auch, zum Schluss gab es dann noch eine sehr schöne Schlussetappe, wo es dann auch nochmal richtig gut bergauf ging.
Ja, und vor allem diese Schlussetappe, da muss ich ja echt sagen, die hat mich dann doch ganz schön gefesselt. Also als ich im Vorfeld mir Gedanken gemacht habe über dieses Rennen, dachte ich mir, ja gut, okay, Norwegen, das wird jetzt wieder so ein Ding, vielleicht für Christoph oder ja, für einen Sprinter vielleicht ja, eher langweilig, aber so diese Schlussetappe, die hat es dann wirklich in sich. Also da ging es auch taktisch hoch her. Also da hat man, oder habe ich jetzt auch nicht jede taktische Teamleistung natürlich so kapiert oder die Strategie dahinter. Also da ergab sich dann beispielsweise so 20 Kilometer vor dem Ziel folgende Situation. Es sind zwei Astana-Fahrer vorne. Sylvain Dillier von BMC heftet sich da dran oder fährt vorne mit denen mit. Und hinten muss der Mann im blauen Trikot oder dem Führungstrikot, ich glaube, das ist da blau, muss als Führender quasi das Hauptfeld oder das verbleibende Hauptfeld anführen, anstatt dass sich quasi sein Teamkollege nach hinten zurückfallen lässt. Ben Hermanns, der zu dem Zeitpunkt noch im Führungstrikot war, hat das nicht über den langen Zeitraum gepackt, ist dann in der Gesamtwertung noch ganz schön zurückgefallen und Ryan Tarame hat vorne das Ding, die Rundfahrt dann abgeschossen. Also da frage ich mich auch, ob da bei BMC beispielsweise da jetzt alles so richtig gelaufen ist, wie es geplant war.
Ja, ich glaube eher nicht. Also das war wohl dann ja eher ein Fail, den einen Fahrer vorne mit in die Spitzengruppe zu schicken, ja.
Ja, ansonsten ja auch mal wieder Ilnur Sakarin vorne mit dabei, der jetzt bei der Tour de Romandie quasi sein Meisterstück vollbracht hat, beim Giro dann noch mit dem Etappensieg. Und jetzt zumindest auch mal wieder ein Lebenszeichen. Also war jetzt wohl keine ganz, also ein Tagespflege nicht. Kommt vielleicht noch mehr.
Ja, der war ja auch im U23-Bereich schon sehr stark. Also von daher denke ich, dass da noch viel kommen wird.
Er erinnert mich auch von der Fahrweise, muss ich dazu sagen, so ein bisschen an Chris Froome. Also es hat irgendwie so eine, ist relativ groß, hat eine recht unrhythmisch oder ja unförmige Fahrweise, gerade bei seinem Antritt. Er hat, glaube ich, nochmal so 3 Kilometer vor dem Ziel hat er nochmal attackiert. Das sah schon nicht so ganz rund aus, aber ich meine, gut, für Ästhetik und Erfolge muss jetzt nicht immer miteinander korrelieren, sieht man ja bei Chris Froome.
Ja, nicht zwingend. Also ich glaube, hätten wir Haltungsnoten im Radsport, dann würde das Ganze anders aussehen.
Dann würde ich aber auch, wenn wir Haltungsnoten hätten, dann würde ich aber auch analog zum Ski, wie heißt das hier, Fliegen-Skisprung, einen Body-Mass-Index einführen. Ja, so irgendwo zwischen 25 und 28 ungefähr.
Ja, also auf Niveau eines Telemarks ist seine Haltung nicht.
Nein. Das auf keinen Fall.
Danke für dieses Update, weil ich gestehe offen, dass ich diese Rennen kaum verfolgen konnte oder die mir so an mir vorbeigelaufen sind, mal hier und da eine Meldung, aber so intensiv wie ihr es jetzt verfolgen konntet, leider nicht oder Gott sei Dank nicht oder whatever. Aber so habe ich das zumindest dann jetzt auch am Rande mitbekommen. Als nächstes so unsere Rubrik vermischtes Kurzmeldungen und da muss ich sagen, die erste Meldung, da bin ich heute, habe ich was gelesen, habe gedacht, hä, okay, und habe es notiert hier so, ne, ins Konzeptzettel und dann eben, als wir nochmal drauf geguckt haben alle, habe ich dann überlegt, okay, liest du nochmal nach und habe die Meldung nicht mehr gefunden. Und deswegen haben wir es aus dem Konzeptzettel wieder rausgenommen. Und jetzt gerade eben habe ich dankenswerterweise durch den Chat nochmal ein paar Informationen mehr bekommen, wo auch Beweise gesichert wurden sozusagen. Und ich brauche also nicht mehr meinen Verstand zweifeln, was ich da gelesen habe. Für euch, die jetzt gar nicht wisst, worüber ich spreche, und damit meine ich nicht nur die Hörer, sondern auch Chris und Thomas. Team Stölting wird 2016 ein Pro-Kontinental-Team werden. So, meldete heute Radsport.net oder wer war es? Rad-net.de. Und ein paar Stunden später ist die Meldung wieder rausgenommen worden und am Donnerstag soll es eine Pressekonferenz geben, wo das dann wohl bekannt gegeben wird. Also, hat einer bei der Veröffentlichung zu früh auf den Knopf gedrückt und wir sind jetzt weltexklusiv die Einzigen, die es richtig melden oder was meint ihr dazu?
Also, ich habe hoffentlich zu Unrecht so ein Stück weit die Befürchtung, oder ich hoffe, dass es nicht so ist wie letztes Jahr, als ein Stück weit fast schon als sicher galt, dass Team Stölting in die Pro-Kontinentalliga aufsteigt und dann im letzten Moment was dazwischen kam, weil die Verträge vorher beispielsweise noch alle nicht gesichert waren. Ich hatte jetzt bei der Bayern-Rundfahrt ja die Möglichkeit, mit Jochen Hahn mal ein kleines Interview zu führen und da hat er genau auf diesen Punkt hingewiesen. Man will genau dieses Jahr oder die nächsten Jahre diesen Fehler nicht mehr machen, zu früh da vielleicht an die Öffentlichkeit treten und sowas verkünden, sondern wirklich konsequent am Weg arbeiten und erst dann, wenn es was zu verkünden gibt, da an die Presse treten. Ich hoffe auch, wenn jetzt vielleicht schon ein Stück weit was bekannt ist, dass sie dieses Jahr dann nicht zurückrudern müssen. Ich denke, das Team Stölting hat eine ganz, ganz große Chance im deutschen Radsport als ein Team, das quasi von Grund auf gewachsen ist mit ganz, ganz vielen talentierten Fahrern. Teilweise sind die schon gewechselt, teilweise werden sie gerade erst ausgebildet. Ich denke, das Team hat die Möglichkeit, das deutsche Team zu werden und da habe ich große Hoffnung.
Auf jeden Fall, dafür wäre die Pro-Kontinental-Lizenz sehr wichtig, um viele talentierte Fahrer zu halten, weil die würden natürlich dann gegebenenfalls sonst abspringen.
Und es war in der Meldung, ich habe so intensiv habe ich sie sogar gelesen, es war auch davon die Rede, dass zum einen noch Sponsoren bekannt gegeben werden, weitere, und zum anderen, dass Fahrer von internationaler Klasse und die internationale Siege eingefahren haben, zu diesem Team dazustoßen werden. Ich gehe natürlich davon aus, dass man sich so ein bisschen seiner Richtung bewusst ist und dabei bleiben wird. Man hat gehört die letzten Tage, dass Team Kult Probleme hat. Also ich glaube, Wegmann ist ja da, ne? Kann das sein? Wegmann, Gerdemann?
Genau. Wegmann, Gerdemann, Christian Mager, der ja aus dem Team Stölting sogar kommt.
Genau.
Der erst gewechselt ist. Also da ist mit Sicherheit eine große Verbindung da auch da. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen so spekuliert bei Fabian Wegmann, ja, dass das doch so ein Zugpferd für so ein Team Stölting sein kann, so als
so Kapitän de Route, ne?
Genau, so ein bisschen dort auch mit Sicherheit noch so als Kapitän und einen anderen Fahrer, den man vielleicht ein Stück weit ins Spiel bringen könnte, wäre jetzt auch Gerald Ziolek. Ich denke, der Name, auch wenn er Mailand Sanremo gewonnen hat in den letzten Jahren, ist nicht so hoch gegriffen, weil ich glaube nicht, dass er aktuell mit seiner Situation glücklich ist beim Team MTN. Da gibt es jetzt doch viele, viele Sprinter, die da jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, vor allem auch dieses Jahr. Dieses Jahr hat es dann nicht gereicht, zur Tour mitzufahren. Vielleicht ist das eine Möglichkeit.
Zumal er jetzt in der Vuelta-Startliste auch nicht drinsteht.
Ja, also könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
Ja, also definitiv eine spannende Sache. Und wir haben jetzt schon, kommt noch aus dem Chat, Christian Knees. Ich glaube, der ist dann doch, der wird bei Sky nicht so schlecht verdienen, ist er jetzt bei der Vuelta auch wieder mit dabei. Ob sie für ihn Geld haben, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Auch wenn er da wohl verbunden ist mit diesem Team in irgendeiner Form, das ist vielleicht dann, obwohl er nicht die großen Siege hat, eine Nummer zu hoch und seine Dienste werden bei Sky hoch genug eingeschätzt. Aber gerade mal, also die jetzt eben genannten scheinen mir gute Kandidaten zu sein. Und wir warten jetzt auf Donnerstag. Donnerstag ist diese Pressekonferenz, wo angeblich dann mehr genannt wird oder wo überhaupt erstmal was offiziell gemacht wird. Wie gesagt, bei Velohome hört ihr es schon heute. Ne? Heute ist Dienstag, die Folge wird Donnerstag veröffentlicht, dann habt ihr es eh schon gehört. Also auch wieder durcheinander. Vielleicht
für den deutschen Radsport wirklich grandios. Und vor allem, wenn man auch bedenkt, ja, es ist für Team Stölling auch ein wichtiger Schritt, gerade wenn es darum geht, ja, die Talente zu halten. Thomas hat es ja richtigerweise angesprochen. In den letzten Jahren gab es immer mal so ein bisschen die Tendenz, dass man Fahrer verliert. Jetzt ja auch mit Team Bora. Team Bora ist ein super Zwischenschritt jetzt auch für Talente. So von Team Stölting über Bora vielleicht dann noch weiter oder beim Team Bora bleiben. Und da finde ich es ganz, ganz klasse. Und gerade so ein Fahrer wie so ein Silvio Herklotz, der ist jetzt ein Stück weit schon vor der Entscheidung, wo geht's jetzt weiter? Also er ist jetzt dann auch schon 21. Immerhin noch ein sehr, sehr junger Fahrer, aber der U23-Bereich neigt sich jetzt auch so langsam dem Ende entgegen. Nächstes Jahr dürfte er da noch fahren. Danach müsste er sich schon umschauen, weil Team Stölting bis jetzt eher so ein U23-Team war. Mhm. Wenn man so die Möglichkeit hat, hey, mit Silvio Herklotz zusammen in die Pro-Kontinentalliga zu gehen, ist es mit Sicherheit ein Fahrer, der sich auch vorstellen kann, da nochmal längerfristig zu verlängern. Und auch so ein Lennart Kemner, noch einiges jünger als Silvio Herklotz, aber auch ein Fahrer, wo ich mir eigentlich recht sicher bin, dass der nächstes Jahr, wenn er einen nächsten Schritt macht, auch im Pro-Kontinentalbereich zumindest mitfahren kann.
Mhm. Absolut.
Und das sind ja auch so Fahrer, die dann nicht direkt, wenn jetzt, sagen wir mal, 2, 3 größere Fahrer in Anführungszeichen kommen, die sofort verheizt werden müssen. Ne? Die können sich dann auch langsam an das Tempo in der Pro-Tour, gewöhnen und mit sich reingewöhnen. Und,
Ich denke eher, also selbst wenn jetzt 2, 3 andere Fahrer, größere Fahrer noch kommen würden, die würden, wie du es schon gesagt hast, eher als Kapitän de la Route agieren. Mhm.
Und aus dem Chat kommt jetzt auch gerade noch so ein bisschen, ja, wer könnte denn jetzt auf Pro-Kontinental-Ebene schon mithalten? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke, Herklotz, da hat man jetzt dieses Jahr vielleicht nicht das wahre Leistungsvermögen jetzt gesehen. Bei einigen größeren Rennen ist er da vorzeitig ausgestiegen, Bayern-Rundfahrt beispielsweise verletzt, vielleicht nicht an die Leistung frühere Jahre rangekommen, aber mit Sicherheit mit großem Potenzial. Nils Pollitt ist ja jetzt beispielsweise ein Fahrer, jetzt Stagiaire bei Team Katjuscha. Vielleicht ist das genau so ein Fahrer, der jetzt halt sagt, hey, wie vielleicht Bauhaus letztes Jahr, wenn ihr den Schritt wagt, Pro Conti Liga, bleibe ich an Bord. Ansonsten schaue ich mich dann doch um, weil ja, irgendwann will man dann mit seinem Beruf ja auch mal Geld verdienen. Und ich denke, in der Pro Conti Liga beim Team Stölding hätte er die Möglichkeit, absolut für sich zu fahren. Das wird jetzt bei Katjuscha, falls er da übernommen werden würde, steht ja auch in den Sternen, wäre das anders. Also ich meine, Jascha Süterlin, dem hätte vielleicht so ein Vertrag im Pro-Kontinental-Bereich auch gar nicht so schlecht getan. Beim Team Movistar kommt er ja doch nicht so ganz auf seine Erfolge.
Und der Sprung war vielleicht ein bisschen groß.
Ja, aber andererseits, man muss es ja mal versuchen, ne? Also ich denke mir immer dann diese Frage, wer von denen hält damit? Wenn man es nicht versucht, wird man es nicht rausfinden. Ne? Also manchmal muss man auch mal was wagen. Und ich glaube, dass sowohl von Teamseite als auch von Fahrerseite her gehört das dazu. Ist so ein bisschen meine Denke dann immer. Ne? Wenn sie es jetzt nicht packen, würden sie es in 2 Jahren vielleicht packen? Wer weiß es, würden sie es in 5 Jahren? Man kann ja auch nicht ewig warten. Ne? Weil du hast vielleicht als Profi deine 7, 8, 9 guten Jahre, in denen du das Geld verdienen musst. Und dann immer ewig warten und ewig warten, ob das zu was führt.
Ja, ja, ich meine, als deutscher Fahrer in einem deutschen Team ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen leichter, auch was Sponsoren und so weiter angeht. Ja, hast du schon alles große Vorteile und gerade als deutsches Pro-Kontinental-Team, ja, da schielt man dann ja auch relativ schnell dann mal Amstel Gold Race, in Eco-Tour vielleicht, das sind alles so Rennen, vielleicht auch Tour de Suisse, wo man jetzt aus Deutschland jetzt nicht so wirklich weit denken muss. Hm. Wenn man da wirklich sich auch mal auf höherer Ebene probieren kann.
Kommen wir mal zur nächsten Meldung. Letztes Mal haben wir schon als so traurige Meldung ein bisschen genannt. Jetzt so ein bisschen Hoffnung. Canyon steht gerüchteweise in Verhandlungen mit dem Team von Mieke Kröger, Lisa Brennauer und Trixi Worak. Ist sie auch noch dabei? Oder wen habe ich vergessen?
Ich weiß nicht, wie lange die Laufzeiten sind, aber Brennauer, Worrack und Gröger sind zumindest alle drei letztes Jahr im Team.
Also Canyon ist wohl interessiert daran, dieses Team zu retten. Also Canyon, finde ich schön, dass sie auch im Frauenradsport investieren. Also nicht nur irgendwie Katusha und Team Movistar, sondern dann sind ja deine Lieblingsweibliche Fahrerin und dein Lieblingsmännlicher Fahrer beide auf Canyon unterwegs, genau wie du.
Das stimmt. Ja, mein Lieblingsfahrer bin natürlich ich. Allein von der Ästhetik.
Ja, und danach komme aber auch direkt ich, oder? Ich bin ja auch auf dem Canyon unterwegs.
Ja, du bist mein Liebling,
ja. Ja,
nein, du bist mein liebster Frauenradsportler, ich mein liebster Herrenradsportler und so schließt sich der Kreis.
Ja, schließt sich der Kreis. Ist klar, ich gebe dir gleich Kreis. Nee, aber schöne Meldung. Die man einfach mal hier so kurz fallen lassen kann. Die nächste Meldung schiebe ich direkt dem Thomas zu, weil er ist ja nicht nur für den spanischen Radsport der Experte, sondern auch für den noch mehr eigentlich für den italienischen.
Ja, Ivan Basso, der sitzt wieder auf dem Rad, nachdem er die Tour de France aufgrund einer Hodenkrebserkrankung verlassen musste. Und ja, gestern hat er in Livigno sozusagen in Anführungszeichen sein Comeback gegeben und ist da. Es gab zuerst eine Pressekonferenz und dann ist er halt zum ersten Mal wieder so richtig trainieren gefahren.
Finde ich jetzt irgendwie, kommt mir das so schnell vor. Also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von irgendwie Hodenkrebserkrankungen, ob es dann einfach OP
und es stellt sich halt die Frage, ob es eine Operation und eine Chemobehandlung geben muss. Und bei ihm war es halt der Fall, dass es ja wohl relativ früh diagnostiziert wurde noch und er dadurch keine Chemo machen musste. Und dadurch ist er auch so schnell dann wieder aufs Rad gestiegen.
Okay, ja. Toi, freut mich irgendwie
ungemein. Was ich in dem Zusammenhang, also mich freut es wahnsinnig, dass bei ihm das so früh diagnostiziert wurde, weil man hat ja beispielsweise jetzt bei Lance Armstrong gesehen, wie das dann weiterlaufen kann, wenn es dann schon Metastasenbildungen gibt und so weiter und so fort. Was ich mich dann jetzt frage, hat sich dann die Medizin jetzt mittlerweile auch so stark schon verändert in den letzten 20 Jahren, dass die Fahrer jetzt wirklich frühzeitiger komplett gecheckt werden? Oder auf was ist das zurückzuführen, dass man bei Basso das jetzt so...
Die Sache bei Basso war die, dass er, glaube ich, es war auf der fünften oder auf der sechsten Etappe, ist er unglücklich gestürzt irgendwie und hat sich dabei am Hoden verletzt. Und daher hat man es dann ja halt rausgefunden.
Also einfach ein scheiß glücklicher Zufall.
Ja, sozusagen.
Ja. Weißt du, ich glaube ja immer daran, dass guten Menschen Gutes widerfährt und da hat Basso wahrscheinlich einfach Glück gehabt und das hat er sich vielleicht durch irgendwas mal irgendwann verdient. Schwein gehabt, ne? Also
Glück. Auf jeden Fall, ja.
Also ich weiß nicht, ab wann man da zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollte, aber Vorsorge immer wichtig und schön, dass er wieder auf dem Rad ist.
Ja, und jetzt darf man mal gespannt sein, ob es jetzt wirklich weitergeht. Ich denke, das könnte jetzt auch von einem guten Karriereende will ich jetzt nicht sprechen, aber
es könnte,
das habe ich auch schon gesagt. Bei Tinkoff Sachs war er gefahren, durfte nochmal die Tour de France fahren, ist den Giro gefahren. Ich denke, wird jetzt auch ihm keiner übel nehmen, wenn er da sagt, okay, das war's jetzt.
Ich denke auch eher, dass er jetzt so langsam die Karriere ausklingen lässt und dann eventuell im Staff vielleicht als sportlicher Leiter bei Tinkoff weitermacht.
Also 37 ist er jetzt. Ich glaube, wenn ich eine Prognose geben darf, dass er nächstes Jahr beim Giro noch antritt und dann aufhört. Der wird so eine Art Abschiedsrennen da machen wollen. Er will sich in Italien verabschieden und das weiß ich nicht, ist so ein Gefühl. Ja? Weil ich glaube, Basso irgendwie habe ich ordentlich so ein bisschen auch als sehr emotionalen und gefühlsmäßigen Menschen ein und so. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm dass ihm was daran liegen würde. Und deswegen glaube ich das einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie bei Sachsen diesen einen Platz jetzt bei, sie werden nächstes Jahr mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit ihren Hauptsuperfokus auf die Tour richten und da wäre das vielleicht auch so eine Gelegenheit noch. Kann ich mir gut vorstellen, aber ist jetzt auch eine Spekulation meinerseits, ohne irgendwie Hand und Fuß zu haben. Deutsches Rennen kommendes Wochenende.
Die Classics.
Achso, ja, Thomas, wer mag?
Ja, mir ist egal.
Dann hau rein, erzähl. Hamburg hast du noch nicht gewohnt, aber du kommst ursprünglich aus dem Norden.
komme ursprünglich aus dem Norden, ganz in der Nähe von Hamburg. Aber Cyclassics dieses Jahr mal ein bisschen anders. Also Start ist dieses Jahr in Kiel. Ziel bleibt in Hamburg in der Mönckebergstraße. Aber ja, es ist halt relativ interessant, weil das Ganze in Kiel startet und dann erst irgendwann in Hamburg auf den Rundkurs kommt. Aber der Rundkurs ist ähnlich wie sonst halt immer und es ist eigentlich ja wieder mit dem obligatorischen Sprint zu rechnen.
Letztjährigen Gewinner waren immer Christoph Degenkolb, der Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Arnaud.
Demar.
Hagen, Farah, McEwen, also klassisches Sprinterrennen. Wird das die Wiederauferstehung des Marcel Kittel, wo er ja schon nicht keine irgendwie 5 Siege bei der Vuelta holen kann?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube auch nicht. Gut, haben wir das geklärt. Kittel wird nicht gewinnen. Wer wird's machen?
Einfach so. Ich glaube, in absoluter Topform übersteht so ein Kittel auch mal so ein Vaseberg. Aber ich glaube, so weit ist er noch nicht. Und ich meine, die letzten Siege haben es ein Stück weit gezeigt. Degenkolb, Christoph, das sind sehr, sehr gute Sprinter. Aber das sind auch Sprinter, die mal über einen Hügel kraftvoll drüber drücken können.
Mhm. Ich setze eher, also mein Geheimfavorit für die Cyclassics ist eigentlich so Tom Boonen. Weil der hat jetzt bei der Eneco-Tour hat der auch seit ganz, ganz langem mal wieder einen Massensprint gewonnen.
Hey, stopp, Intervention. Seit ganz, ganz langem, da war dieses wunderschöne Rennen zu Pfingsten hier in der Gegend, ja?
Ja, es war
hoch,
ja
hoch anzusiedeln.
Eher ein Klassiker als dann ja eine reine Sprintetappe. Gut, bei der Eneco-Tour war es jetzt auch nicht eine reine Sprintetappe, weil das Finale sehr ziemlich tricky war. Aber er hat dort einige Top-Sprinter geschlagen.
Jetzt muss man natürlich auch gucken, in dem Aufgebot von Etix Quickstep steckt auch ein Mark Cavendish. Da muss man halt gucken, oder zumindest im vorläufigen Startaufgebot, ob der zu dem Zeitpunkt dann noch mit dabei ist. Ich kann mir vorstellen, falls er dabei ist, dann muss vielleicht ein Boonen ins zweite Glied drücken. Vielleicht ist es aber auch so, falls sich Etix Quickstep wirklich jetzt von Mark Cavendish definitiv trennen will, dass man sagt, Mensch, wir setzen lieber auf die Karte, die noch länger mit uns zusammenarbeitet. Generell ganz klar Etix Quickstep. Ich sehe bei cyclingfever.com 4 Namen, die aktuell wohl geplant sind, dass sie starten. Alaphilippe, Boonen, Cavendish und Tony Martin. Also das sind ja schon mal 4.
Die meinst ernst.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass Mark Cavendish im Finale noch also ganz vorne mit dabei ist. Also.
Nee, ich glaube auch, dass er über den Vaseberg, da kommt der Dicke von der Isle of Man nicht rüber.
Ja. Alles gut möglich. Also es ist ja doch oft ein sehr, sehr taktisches Rennen, wo vieles wieder zusammenlaufen kann, wo man einfach mal gucken kann. Vielleicht startet ja auch Tony Martin 50 Kilometer vom Ziel den großen Angriff und kommt durch. Hätte ja bei Finanzplatz Eschborn Frankfurt ja auch schon mal fast geklappt, aber...
Ja, aber ich darf, also weißt du, wenn das ist jetzt seit, ich weiß nicht mehr, 8, 9, 10 Jahren nicht geglückt. Also ich halte Hamburg so als Rennen irgendwie dafür für nicht geeignet. Mag mich täuschen, ne? Mag falsch liegen, aber irgendwie so vom Gefühl her glaube ich das nicht. Aber wir werden es schon in der kommenden Woche wissen und dann mal sehen, wer von uns hier nicht recht hatte und wer näher dran lag. Eine Meldung, die euch wahrscheinlich weniger beschäftigt hat oder weniger mitbekommen habt. Strasser, der mehrfache Sieger des Race Across America, und den wir auch gesehen haben, als wir in Berlin waren, bei seinem 24-Stunden-Weltrekordversuch, hat die das Race Across Austria gewonnen. Und zwar in überlegener Manier, neuer Rekord und alles.
Irgendwie. Oder wie man es aus seiner Sicht auch nennt, Morgentraining.
Ja, wobei, ganz einfach ist es auch nicht. Also ich glaube, der gute Christoph hat irgendwie er hat 3 Tage 14 Minuten gebraucht. Das klingt jetzt
ernsthaft, also entlang des Bodensees bin ich durch Österreich durch, vielleicht in maximal einer Stunde.
Ja, aber du hast ja noch keine 2200 Kilometer gefahren. Also 2200 Kilometer in 3 Tagen, 14 Stunden und 44 Minuten ist so eine Zahl, kann ich nichts mit anfangen. Ja, also das ist so abstrakt für mich, finde ich irgendwie, dass hätte er jetzt gestanden, wären das jetzt 500 Kilometer mehr oder weniger, das finde ich ist so abstrakt. Aber dass er die ganze Zeit, ich glaube, 40 Minuten geschlafen hat. Also in diesen 3 Tagen. Und es hat dann auch noch zwischendurch, es war sehr heiß dieses Jahr, dann hat es geregnet zwischendurch. Ich zitiere mal kurz, ich habe Leute überholt, die saßen im Schatten und mussten kotzen. Ich saß immer im Sattel, auch wenn ich die ersten 24 Stunden langsamer war. Also das muss man sehr, sehr, also ne, 40 Minuten schlafen in 3 Tagen, alleine davon, alleine das würde ich nicht schaffen.
Natürlich, also das ist schon eine Wahnsinnsleistung natürlich und das, ich glaube, für einen Durchschnittsmenschen, zu denen ich jetzt uns alle drei auch mal zählen würde, ne, ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen einfach die, ja, überhaupt das Verständnis, was das überhaupt bedeuten kann. Ihr werdet oder der Thomas sogar noch mehr, wahrscheinlich noch ein Stück weit besser verstehen, als ich das verstehen werde, aber allein so 3,5 Tage unterwegs zu sein für 2000 Kilometer, das ist eine Wahnsinnsleistung.
Das ist unvorstellbar, ja.
Mit dem Auto alleine.
Überleg mal. Ja, klar. Da ist man über einen Tag mit dem Auto unterwegs, definitiv.
Ach, noch länger? Ja, du fährst 2 Tage mit dem Auto, also 2200 Kilometer. Überleg mal, wenn du mit 100 km/h Schnitt fährst, ne, dann, und du kannst ja nicht 24 Stunden am Tag Auto fahren, dann bist du schon mindestens 1,5 Tage irgendwie da unterwegs. Also, irre. Wie gesagt, wir hatten ihn ja getroffen oder haben ihn gesehen in Berlin. Und Hut ab, immer mal wieder. Und die nächste Meldung, dann werde ich mal kurz hier austreten, weil da kann ich sowieso nichts zu sagen. Unterhaltet ihr euch mal über Opa?
Können wir nicht einfach über das Thema weiterreden?
Ja, Caruso, Opa.
Ach so. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war jetzt zu wenig sportlich. Also ja, Meldung kam rein. Gianpaolo Caruso von Katjuscha positiv getestet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt im Vorfeld der Sendung noch nicht wirklich gewusst. Thomas, wusstest, hast du davon schon Kenntnis genommen
gehabt? Ich habe die Meldung auch nur gelesen und ist aber jetzt keine aktuelle Probe, sondern es bezieht sich auf eine Probe vom 27. März 2012. Und zwar soll es da um EPO gehen.
Okay, also 2012, das liegt ja jetzt wirklich schon eine Weile zurück. Also erstmal die Frage, ist er da überhaupt schon beim Team Katjuscha gefahren? Ich kann mich zumindest an eine recht gute Vorstellung von ihm an der Mauer von Huy erinnern. Ich weiß nicht, ob das in dieses Jahr reingefallen ist, 2012, kann auch 2013 gewesen sein, in dem wirklich Katjuscha da, ich glaube, das war das Jahr, in dem Rodriguez, glaube ich, gewonnen hat, oder Moreno, ja, irgendeiner von denen hatte.
Aber 2012 ist er schon für Katjuscha gefahren, ja.
Ja.
Ab 2010.
Okay, also dann ist natürlich die Frage, gut, inwieweit das jetzt überhaupt noch belangt werden kann. Also natürlich, ich gehe davon aus, also eine Sperre kann ja, glaube ich.
Wobei, für ihn ist es natürlich drastisch, weil er schon mehrmals aufgefallen ist. Also er wurde 2003 wurde er schon einmal gesperrt für 6 Monate.
Okay.
Und dann war er auch noch in den Puerto-Skandal verwickelt.
Oh ja, oh, gut, dann wird es natürlich richtig, richtig hart. Gut, er hat jetzt auch schon ein gewisses Alter, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist er glaube ich Mitte 30. Da ist natürlich dann der Gedanke ans Karriereende schon relativ nahe. Und ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt die B-Probe noch fordert. Weißt du zufällig, ob er im vorläufigen Aufgebot für die Vuelta steht? Also ist ja doch ein Fahrer, der oftmals dann auch mit Rodriguez zusammen da.
Ja, der ist auch im Aufgebot.
Ja, ist er.
Oh, dann wird es ja noch doppelt bitter. Also ein Hörer aus dem Chat hat schon gleich mit angesprochen. Ja gut, eigentlich müsste man da ja das Team, wenn man nach den Regeln, ich glaube, sind das die Regeln für einen glaubwürdigen Radsport, müsste man da. Oder nach UCI-Regeln müsste man dann jetzt quasi die nächsten World Tour-Rennen aussetzen. Kann ich mir jetzt ehrlicherweise jetzt nicht vorstellen, dass man das jetzt in diesem Fall so anwendet. Vor allem, da der Fall ja wirklich schon 3,5 Jahre zurückliegt.
Ja. Das sehe ich auch so. Also da muss man mal mit der Verhältnismäßigkeit arbeiten. Und die UCI hat es noch immer geschafft, jede Regel so zu beugen, dass es gerecht oder weniger gerecht wurde. Also wenn sie sonst jeden Scheiß beugen können, dann sollen sie das auch mal beugen. Und Christoph ist, glaube ich, ist Christoph nicht ein Titelverteidiger in Hamburg? Wäre auch schade, wenn er nicht starten könnte.
Ja, muss man sich jetzt auch wirklich mal fragen, warum kommt das jetzt erst so spät raus? Also, und ich meine, EPO ist ja eine Substanz, wo man meint, ja gut, die kann man eigentlich schon relativ lange nachweisen. Gut, klar, es gibt Nachfolgeprodukte, aber 3,5 Jahre später, das ist ja schon so ein Zeitraum. Das sind jetzt keine 2, 3 Monate, wo man Verständnis hat.
Ja. Es hat mal wieder einen erwischt.
Auf jeden Fall für Rodriguez mit Sicherheit ein großer Verlust für die Vuelta. Also ein Caruso, ein Mann, der am Berg recht gut ist, der auch bei Klassikern oder wenn es mal Steilberg angeht, richtig, richtig gut dabei ist. Der wird ihm definitiv fehlen. Jetzt wird es wieder viel drauf hinauslaufen, dass Moreno da so ein Stück weit sein Edelhelfer sein wird. Moreno, bei dem die Zukunft dann ungewiss ist, wo man jetzt auch nicht genau weiß, ja, wie geht's bei ihm weiter. Da darf man gespannt sein.
Wir sind jetzt schon in der Vuelta-Spekulation irgendwie, da lass uns doch einfach direkt darüber gehen. Vuelta de España 2015. Vuelta ist für mich ja, oder da werde ich wahrscheinlich nicht nur für mich sprechen, sondern für viele andere auch, von den drei Rundfahrten eigentlich die uninteressanteste. Schon seit Jahren.
Sehe ich komplett anders.
Ja, da kannst du ja gleich was zu sagen, ich schon. Meistens ist es so, dass es so ein bisschen für mich jedenfalls das Rennen derjenigen ist, die in der Saison noch nichts gewonnen haben. Also von den Grand Tour-Fahrern, die entweder beim Giro verkackt haben und für die Tour ist ihnen zu schwer und die dann im Sinne von die anderen Fahrer machen die Tour zu schwer und die dann noch versuchen am Ende des Jahres sich die Vuelta zu holen oder die Fahrer bei der Tour, die nichts geholt haben dann ihre Form irgendwie versuchen rüber zu retten und drittens die Fahrer, die sich eigentlich nur sehr gezielt und sehr hart im Training auf die WM vorbereiten wollen.
Kann man so sehen.
Erschwerend kommt noch hinzu, etwas, was du immer kritisierst. Oftmals sind die Bilder nicht sehr schön. Auf Autobahnen wird gefahren und eigentlich die sehr schönen Strecken, die Spanien hätte oder hergeben könnte, werden so nicht genutzt. Und deswegen langweilige, lange Autobahnstrecken, die für den Zuschauer uninteressant sind. So, das ist mein Statement zur
Welt. Daran sieht man aber auch, dass du in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Vuelta geguckt hast. Also
ich war immer im Urlaub, gebe ich zu.
Es sind, weiß Gott, nicht immer diese Autobahnen, die man da sieht. Es geht oftmals auch durch sehr, sehr schöne kleine Städtchen oder durch teilweise sogar durch Wälder. Ja, man mag sich wundern, aber in Spanien gibt es auch Wälder. Man kann auch vieles von dem, was du sagst, ja, ein Stück weit schon so auch auffassen wie du. Allerdings muss man sehen, okay, was resultiert daraus? Man hat oftmals bei Fahrern so die Fokussierung im Jahr, entweder was dreiwöchige Rundfahrten angeht, Giro oder Tour. Das ist größtenteils so die Fokussierung oder da legt man Fokus drauf. Vuelta jetzt vielleicht eher so die Fahrer, die jetzt vielleicht zu Beginn der Saison eher als Helfer eingesetzt werden und hinten raus dann mal in die Kapitänsrolle schlüpfen dürfen. Beispielsweise, wie das jetzt bei einer Tour, jetzt beispielsweise bei einem Rafael Maika so der Fall sein wird, voraussichtlich. Ne? Das ist recht starke Tour wieder gefahren, Etappensieg. Ein Punkt. Dann, klar, die Fahrer, die sich auf den Giro konzentrieren, klar gibt es dann Fahrer, die zeigen nicht das, was sie eigentlich können, aber es gibt auch die Fahrer, die fahren richtig starken Giro. Und der Großteil der Fahrer, die den Giro richtig stark fahren, die fallen dann für die Tour meistens aus, wenn man jetzt mal den Fall Contador ausblendet. Aber da hast du dann auch die Fahrer wie ein Fabio Aru, da hast du einen Fahrer wie Mikel Landa, die einen richtig starken Giro fahren, die Tour auslassen und sich dann gezielt nochmal auf diese Vuelta vorbereiten, die da quasi in Topform im Start stehen. Dann hast du die Fahrer, die die Tour de France fahren, da vielleicht nicht ganz zufrieden waren oder nach der Tour noch nicht satt sind. Da hast du einen Fahrer wie ein Quintana, der alles geben wird, jetzt um vielleicht auch mal die Vuelta zu gewinnen. Da hast du einen Valverde, der die Vuelta wahrscheinlich nicht gewinnen wird, aber der wahrscheinlich wieder da recht vorne mit dabei sein wird. Da hast du einen TJ van Garderen, der noch enttäuscht ist von der Tour, der da alles reinwerfen wird. Gleicher Fall bei Nibali, der von der Tour ein bisschen enttäuscht sein wird. Und du hast sogar einen Chris Froome, der eigentlich von der Tour begeistert sein sollte, weil er sie gewonnen hat, der jetzt auch sagt, Mensch, nach der Tour aufhören, ja, das geht jetzt nicht so ganz, er will die auch noch fahren. Dann kommt noch dazu, dass du dann die Fahrer hast, die Klassikerfahrer, die sagen, Mensch, kurze Zeit später ist ja sogar noch die WM, da bereite ich mich sogar noch drauf vor, da hast du noch so einen Degenkolb dabei, da hast du einen Sagan dabei und das alles führt dazu, dass du wahrscheinlich ein Teilnehmerfeld hast, dass du nicht mal bei der Tour hast, nicht mal beim Giro hast von der Besetzung.
In diesem Jahr gebe ich dir recht, aber ich möchte noch ein Argument, ich weiß nicht, ob das Totschlagargument ist oder Oder nicht? Vielleicht korrigiert mich, wenn ich mich damit dann direkt komplett ins Abseits haue. Seit dem Jahr 2000 sind 11 von 14 Siegen an Spanier gegangen. Also ist es für die Italiener anscheinend nicht wirklich interessant, für die Franzosen sowieso nicht. Also,
ja, gut, nee, im Moment. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie viele Siege in dreiwöchigen Rundfahrten überhaupt seit 2000 an Franzosen gegangen sind.
Dann ja, nee, aber das
ist auch schon relativiert. Klar.
Stimmt, klar, aber.
Nein, Moment. Aber da musst du jetzt auch mal sehen, okay, dass die Spanier einfach auch verdammt starke Fahrer hatten in dieser Zeit. Die hatten einen Roberto Eras, der wäre nicht in Lance Armstrongs Team gegangen, auch bei der Tour seine Chance gehabt hätte. Du hattest einen Toursieger Carlos Sastre, du hattest einen Toursieger Oscar Pereiro, du hattest mehrmals einen Toursieger Alberto Contador. Man kann schon, wenn man die letzten 10 Jahre sich nimmt oder die letzten 15 Jahre, kann man schon sagen, dass bei dreiwöchigen Rundfahrten die Spanier die dominante Nationalität waren oder die dominante,
ja, ich weiß, was du meinst.
Das denke ich halt eben auch. Die Spanier haben in den letzten 15 Jahren, was die Rundfahrten, die großen Landesrundfahrten angeht, den Radsport absolut dominiert. Also da kommt eigentlich keine Nation ran.
Genau, und daraus resultiert dann halt, wenn du dann halt hinter einem Contador dann auch noch einen Fahrer hast wie ein Rodriguez, obwohl er keine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen hat, ein Moreno, ein Valverde, ein Samuel Sanchez, das sind ja alles Top-Fahrer, die haben teilweise oder haben größtenteils noch gar keine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen. Aber wenn die noch so eine Heimatrundfahrt noch mitnehmen, ne, und die dann auch gewinnen.
Aber wir hatten bei der Tour de France 4 spanische Sieger in 14 Jahren. Pereiro, Contador?
Ja, 4 verschiedene spanische Sieger. Das ist ein Brett. Nennen wir mal eine andere Nationalität, die 4 verschiedene Sieger. Da musst du bei jeder anderen Nationalität
ja,
40 Jahre nennen.
Ja, aber ich versuche nur ein bisschen Verständnis dazu zu entwickeln, dass für meine Position, weißt du? Also ich glaube halt, dass die Vuelta sehr viel, dass für die Spanier die Vuelta natürlich viel, viel wichtiger ist als die Tour de France. Aber dass insgesamt der Stellenwert der Vuelta ja weit unter dem des Giros und der Tour de France liegt.
Das ist wohl richtig, aber die Vuelta ist, also nach meinem Gefühl in den letzten Jahren, vor allem durch die Besetzung der Fahrer, ist sie immer attraktiver geworden.
Dieses Jahr ich freue mich schon auf die Vuelta. Ich weiß nicht, wenn ich mich das letzte Mal so auf die Vuelta gefreut habe. Also dieses Jahr gebe ich dem Ganzen auch mal irgendwie so eine Sonderrolle.
Ja, ne? nimm doch aber auch mal letztes Jahr. Du hattest einen Chris Froome am Start, du hattest einen Alberto Contador am Start, du hattest einen Alejandro Valverde am Start, ein Nairo Quintana. Das ist eine Top-Besetzung.
Ich sag ja, in den letzten 2-3 Jahren habe ich vielleicht die Vuelta nicht so verfolgt. Das war für mich jetzt so ein Bild der letzten 10-15 Jahre vielleicht. Und da wirst du mir recht geben, war die Vuelta oder ist von den dreien die weniger wichtige. Ich will damit ja nur drauf hinaus.
Es gibt keinen Fahrer, der zu Beginn der Saison sagt, mir ist die Saison erstmal scheißegal, ich bereite mich die ganze Saison nur auf die Vuelta vor.
So.
Ach, kein Mensch.
Das ist natürlich klar.
Ja, das meinte ich doch nur.
Allerdings.
Im Gegensatz dazu ist es dieses...
Nein. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass bei der Vuelta oftmals, aus meiner Sicht, dass die Rundfahrt ist, wo sich dann auch so ein bisschen so die Regeneration, die Steherfähigkeiten, Ausdauer, Zähigkeit und alles nochmal zeigt, weil wer wirklich dann so eine zweite Rundfahrt dann nochmal ganz vorne bestreiten kann.
Was? Ich war kurz bei Steherfähigkeiten eingenickt. Worum ging's?
Ja, Steherfähigkeit. Ja, da spreche ich dich jetzt nicht an, du Sitzpinkler.
Also, ich wollte ja damit nur dazu hinüberleiten, dass ich dieses Jahr die Vuelta für mich etwas, ich mich mehr darauf freue. Ich möchte auch gar nicht in Abrede stellen, dass es mit persönlichen Gründen zu tun hat, dass ich dieses Jahr einfach wir fahren sonst oft während der Vuelta in Urlaub, ne? Also dieses Jahr habe ich die Möglichkeit, sie viel mehr zu verfolgen als sonst, wo ich sie nur im Ticker oder in der Zeitung oder so irgendwie, meistens wirklich in der Zeitung, ne? Und dann versucht man irgendwie irgendwo in keine Ahnung, in Frankreich, in der Süddeutschen, die du dann mal liest, irgendwie was über die Vuelta zu finden, groß. Ne? Ich erinnere mich noch, ich glaube, da standen wir auch komisch in Kontakt, vor 2 Jahren, als ich in Frankreich im Urlaub in der Süddeutschen dann las, dass Chris Horner die Vuelta gewinnt. Ne? Also das, damit will ich ja nur zum Ausdruck bringen, dass ich dieses Jahr mich mehr freue als sonst. Strecke, du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt, Thomas, weil du dich da unten
genau,
ganz gut kennst.
Der Start dieses Jahr an der Costa del Sol, also ziemlich weit im Süden, beginnt mit einem Teamzeitfahren, also 7,4 Kilometer quer durch Marbella. Ist natürlich nicht jetzt mit irgendwie großen Abständen zu rechnen, mehr so ein bisschen, ja, ein Stell dich ein, mehr oder weniger der ganzen Teams. Aber dann die nächsten Etappen sind schon relativ interessant. Zweite Etappe zum Caminito del Rey, also ist gleich eine, ja, Bergankunft, eine Mini-Bergankunft, kann man so sagen, wo es schon recht ordentlich zur Sache geht. Ich denke da, ja, da wird noch nicht, sicherlich nicht der Großkampf der Favoriten entbrennen, aber es ist halt so ein, ja, Puncherberg, kann man so sagen. Mhm. Und dann für mich vor allem interessant die dritte Etappe nach Malaga, weil das eigentlich so genau mein Trainingsgebiet war. Okay. Und so 80 Kilometer vom Ziel gibt es dann zum Beispiel so den Puerto de León. Das ist ein relativ langer Anstieg und ja, das auf dem Papier sieht die Etappe halt aus wie eine Sprinter-Etappe, aber dieser Berg wird, denke ich, dafür sorgen, dass viele Sprinter rausfallen. Und zum anderen, die letzten 40 Kilometer führen eigentlich direkt am offenen Meer lang. Also da besteht auch immer die Gefahr oder die Chance, dass es da irgendwie Windkanten gibt. Und ja, da unten ist es auch oft wirklich ja, sehr windig. Und vor allem schlussendlich auf diesen ersten Etappen, was ja generell bei der Spanien-Rundfahrt eine Rolle spielt, die Hitze natürlich, ne? Mhm.
Ja, ich war im September auch schon mal da unten und es ist, kann sehr, 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 sehr warm sein. Du sagtest gerade eben schon, und das erinnere ich, glaube ich, auch, hast Chris, du letztes Jahr auch schon gesagt, es sind oftmals so Etappen, wo man gar nicht so richtig denkt, dass es, also wie gesagt, wie gerade beschrieben, die Etappe nach Malaga, der dritte Tag, ne, wird als komplette Flachetappe mit Sprintankunft ausgewiesen und dann ist da drinnen aber dann in der Mitte auch nochmal einfach so ein Hügel mit 1000 Höhenmeter. Okay, Berg erster Kategorie, das...
Sehen wir da jetzt wirklich das gleiche Profil? Ich habe das Profil von Steep Hill.
Na, von Mieres nach Malaga. Dritte das Etappe.
Seh ich jetzt auch, aber da habe ich keinen 1000 Höhenmeter Anstieg. Also ich hab, da ist der höchste Punkt der Etappe ist auf 660 Meter. Vielleicht habe ich ein veraltetes Profil, das könnte natürlich...
Ja, dann schicke ich dir mal in unserem üblichen Skype die Etappe. Das sind so Sachen, also Kategorie 1 Berg am Anfang einer Rundfahrt tut jetzt keinem weh, da kommt jeder noch mit drüber. Aber es ist ja oft so bei der Vuelta auch, dass eigentliche Flachetappen dann doch irgendwie so den einen oder anderen Schwierigkeit mit sich bringen. Und das zehrt ja dann vielleicht nicht am einen Tag, vielleicht nicht am zweiten Tag, aber zehrt so auf die Distanz.
Ja, vor allen Dingen in der ersten Woche sind alle Fahrer noch relativ frisch, sage ich mal so. Mhm. Und ja, durch den Berg werden halt die Positionskämpfe zwar schon ein bisschen entschärft, weil einige Fahrer hinten rausfallen werden, aber dadurch, dass es zum Schluss an dieser Küstenstraße entlang geht, die ich eigentlich sehr gut kenne, müssen wir da auch aufpassen, dass es da nicht viele Stürze gibt, weil wer Spanien kennt, der weiß, dass die Spanier gerne und viele Bodenwellen verbauen. Und das ist halt bei den Ortsdurchfahrten relativ brenzlig.
Okay. Windkantensituation? Erleben wir, dass die Vuelta in Südspanien gewonnen wird, analog zur Tour de France, die in Holland gewonnen wurde?
Das glaube ich nicht, aber es kann natürlich dann immer mal so, ja, zwei Gruppen geben, wo es dann so 30, 40 Sekunden vielleicht Abstand gibt. Mhm. Aber dafür bleibt dann danach natürlich noch genügend Terrain, um das wieder aufzuholen.
Chris, hast du schon mit den Betreuern vom Team Movistar telefoniert, dass sie diesmal an der Windkante aufpassen?
Es gibt eigentlich traditionell bei der Vuelta jetzt nicht wirklich nicht ganz so viele Windkanten, wie es jetzt vielleicht bei der Tour gibt. Aber es ist natürlich immer gefährlich, ne? Weil Verde ist dem ja schon mal so zum Opfer gefallen. Ja, ich habe jetzt auch das neue Profil oder das andere oder das wahrscheinlich richtige Profil von der dritten Etappe jetzt mal aufgemacht. Es ist ganz, ganz interessant. Also da ist eigentlich, auf dieser Etappe ist wirklich sehr, sehr vieles denkbar, von ja, dass eine Gruppe früh geht und da durchkommt, dass ja, dass die Sprinter da ein bisschen Terrain verlieren an dem Anstieg, aber vielleicht wieder rankommen, weil vorne doch noch keiner wirklich das Rennen die ganze Zeit machen will. Es wäre natürlich auch für Sagan eine Riesenmöglichkeit, auf der Etappe was zu machen, ne? Wenn Tinkoff Sachs oder sagt, sie fahren an dem Anstieg ein bisschen das Feld auseinander und halten dann die richtigen Sprinter dann ein Stück weit auf Distanz. Worüber ich auf jeden Fall noch was sagen will, ist, also der Unsinn der ersten Etappe oder dieses Teamzeitfahren, also Teamzeit ja, von 7,4 Kilometern, also wirklich, das ist ein Unding, also ganz ehrlich, wenn du da Tony Martin in deinem Team hättest, da wärst du wahrscheinlich so als dritter Fahrer nicht einmal im Wind.
Nee, brauchst du nicht. Nee.
Also aus meiner Sicht ist das risikohafter, also da wird auf jeden Fall, also keine Ahnung, da ist ja das Risiko, dass da ein Sturz passiert durch die Hektik, ist ja größer als dass da irgendwie, also ist es einfach, glaube ich, das Risiko einfach auch gar nicht
mehr. Zumal es in Marbella auch nur ein Stadtkurs ist.
Stadtkurs, meintest du?
Ja, also ja. Also ich verstehe es echt nicht, das wird so, ja, 7,4 Kilometer, das ist jetzt auch wirklich so eine Distanz, da kann man, als richtig guter Zeitfahrer wirst du wahrscheinlich, also als Toni, ich glaube, Toni Martin würde dieses Rennen vor dem schlechtesten Team beenden, auf jeden Fall.
Der wird das Rennen in der Top 10 beenden, gehe ich fest von aus.
Vor allem in den Kurven und so weiter, also wirklich, also da geht es ja die ganze Zeit Harakiri links, rechts wahrscheinlich, ob das jetzt wirklich sein muss, nur um zu sagen, es gibt nicht nur ein Zeitfahren, ich weiß es nicht.
Also der Kurs ist, wenn ich mir die Strecke jetzt mal anschaue, beinhaltet im Prinzip 92 Grad Kurven am Anfang. Und ansonsten geht es zum Glück, sage ich jetzt bewusst zum Glück, immer nur geradeaus. So zumindest stellt sich das auf der Strecke da, auf der Karte dar. Insofern ist die Hoffnung, dass es mit diesen zwei Kurven am Anfang, wo man vielleicht auch noch nicht Topspeed aufgenommen hat, was vielleicht so nach 500 Metern kommt, ich habe hier keinen Maßstab, aber nach 500 Metern geht's links, rechts, eine Kombination direkt. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht so gefährlich wird. Aber andererseits, hinten raus werden die natürlich ein unfassbares Tempo dann drauf haben. Vor allen Dingen, ich schätze mal, weißt du das durch Zufall, Thomas? Windrichtung wird wahrscheinlich eher von West.
Das wechselt ständig. Also okay. Das kann man nicht so generell sagen da. Mhm.
Aber wenn es jetzt der Wind vom Westen kommen würde, vom Land her, dann würden sie doch ordentlich Rückenwind drauf bekommen, auch noch. Ja, wird sehr, sehr, sehr schnell.
Ja, zusammengefasst, das ist mit Sicherheit kein Grund, warum Toni Martin jetzt unbedingt mit hin müsste.
Nein.
Und zum anderen, das einzig andere Zeitfahren ist sehr, sehr spät in der Rundfahrt. Also damit lockt man dann halt auch nicht unbedingt diese Zeitfahrspezialisten an. Ne? Mhm. Obwohl da jetzt doch der eine oder andere am Start ist, aber so für einen Toni Martin, der jetzt ja wirklich, ja, nach der Niederlage letztes Jahr, jetzt dieses Jahr umso mehr den Weltmeistertitel im Zeitfahren wieder erringen will, ist so das Zeitfahren doch relativ spät in der Rundfahrt. Ich glaube,
auf der 17. Etappe, ja.
Wenn das ein paar Tage früher, vor allem vor dem Ruhetag noch gewesen wäre, hätte ich mir gut vorstellen können, dass er sagt, er nimmt das Zeitfahren noch mal mit. Mhm. Aber jetzt so lang dann, zumal die Umstellung nach Richmond dann noch hat.
Und zumal an den drei Tagen davor eigentlich so die drei schwersten Tage der Vuelta kommen. Das wird ihn auch abgeschreckt haben.
Ja. Also nicht clever geplant, das Ganze, um es mal vorsichtig zum Ausdruck zu bringen. Erste Etappe Mannschaftszeitfahren, zweite Etappe Uphill-Finish schon, also für einen Puncheur, ne? Also so ein klassisches Valverde-Ding wahrscheinlich. Dritte Etappe, flache Etappe mit einem Berg in der Mitte. Um also die ersten Etappen so im ganzen Schnellgalopp die Etappe so ein bisschen zu beschreiben. Vierte Etappe, auch eigen.
Uphill.
Ja, wobei ich sehe, dass der letzte Kilometer dann wieder auch mit der Tendenz nach unten geht. Ne? Also das da ist so der Berg bei Kilometer 4 und 2. Und dann geht's tendenziell wieder bergab und dann nur noch ein paar. Ist so eine Etappe, da kann so ein relativ, so ein Degenkolb vielleicht, kann ich mir gut vorstellen, der damit gut drüber kommt. Also wenn ich Degenkolb in einer der ersten Tage vorne sehen würde, dann wahrscheinlich auf der vierten Etappe.
Also wenn ich das Profil jetzt gerade richtig lese, hast du da von Kilometer 4 bis Kilometer 3 12%, 13%, wenn das Profil stimmt.
Das sind 100 Höhenmeter.
Na, also wenn ich da auf 4 rübergehe, sind das vielleicht so auf Höhenmeter 25 bei der 4-Kilometer-Marke. Bei Kilometer 3 sind es 150.
Also ja, 125 vielleicht, ja.
Okay, dann hast du bis Kilometer 2, wovon quasi die letzten 300 Meter nochmal 30 Höhenmeter sind, also nochmal ein 10%-Stück. Ich glaube, Degenkolb ist da, ich glaube, schon raus.
Also, das denke ich ja auch, ja.
Ja, ihr werdet auf mich noch hören.
Ja.
Entweder wir werden an der entsprechenden Stelle uns kaputt lachen über meine Dummheit oder ihr werdet sagen.
Also, Prognose von mir, wahrscheinlich ist es so, die Favoriten, dazu zähle ich jetzt vielleicht mal einen Rodriguez, einen Valverde, Ja, auch so vielleicht ein Froome. Die werden sich in diesen 4 bis 3 Kilometer vom Ziel, vielleicht auch bis 2 Kilometer Ziel vom Stück, 2 Kilometer Abstand vom Ziel, ein Stück weit angucken und dann greift da irgendeiner an. Lass es ein Dani Navarro sein. Sie gucken sich an, dann hat er irgendwann mal seine 10 Sekunden Vorsprung und kommt dann wahrscheinlich durch. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da auf den letzten Kilometer noch
irgendwie. Das ist vielleicht vergleichbar so mit Mürde Bretagne oder weiß ich nicht.
Ja. Wir werden sehen. Und ich glaube, dann weiter jetzt in die Zukunft zu schauen, also Kilometer Etappe 5 oder 6, da würden wir uns schon verlieren. Also das
ist ja kein Mensch. Ich denke, der erste Scharfrichter so ist Etappe 7, La Alpujarra. Die erste richtige Bergankunft, so in der Sierra Nevada auch. Und ja, zum Schluss 18 Kilometer bergan. Der Anstieg sieht zwar mit dieser Terrassenform erstmal relativ harmlos aus, aber oben raus geht es dann nochmal ordentlich zur Sache. Mhm. 14%.
Ja, das sieht nicht lustig aus. Also da möchte ich auch nicht mit dabei sein. Also möchte ich schon mit dabei sein, aber an einem ruhigen Tag und nur den Schlussanstieg.
Also das sind dann auch so die Etappen, wo dann auch ein Nairo Quintana da sich auch mal zeigen
muss.
Also ansonsten bei diesen Uphill-Finishes, da wird er wahrscheinlich sagen, ja gut, Hauptsache mit den Top-Leuten vorne mit ankommen. Aber da kann er sich dann auch mal so nach vorne.
Aber das sollten wir dann ihr oder wir bei Gelegenheit dann besprechen, wenn es soweit ist, denke ich. Und ansonsten, ja, wie immer eine bergige Vuelta und also.
Dieses Jahr vielleicht, als wenn man die ganze Rundfahrt schon mal betrachtet, ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall das ganz dicke Ende nicht zum Schluss. Also gerade in der letzten Woche sind dann oft mal so ein paar Etappen, die sind noch recht offen. Vor allem auch für Ausreiter bieten sich da viele Möglichkeiten. Ja. Aber die ganz großen Möglichkeiten, da nochmal richtig viel Zeit gut zu machen auf den letzten Etappen,
sehe ich. Die gibt es nicht, nee.
Vielleicht mit Ausnahme der 20. Etappe mit einer guten Teamtaktik ist da mit Sicherheit noch was drin, auch wenn es keine Bergankunft gibt. Aber ansonsten sind es dann auch eher so fast so ja Mittelgebirgsetappen oder ja.
Wobei in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Also in den letzten Jahren hat man immer so eine richtige Bergetappe bei der Vuelta vermisst, wo so 4, 5 Pässe richtig aneinandergereiht sind. Und dieses Jahr gibt es ja eine Königsetappe, die eigentlich bei allen 3 Grand Tours in diesem Jahr ihresgleichen sucht. Das ist so die Etappe nach Cota del Camp, quer durch Andorra.
Die Etappe 11, um es zeitlich einzusortieren.
Ja, das sind, glaube ich, ich habe gelesen, fast 6000 Höhenmeter.
Und man muss dazu sagen, nicht irgendwie, die fahren nicht 250 Kilometer an einem Tag, ne? Die fahren 138 Kilometer.
Genau, gerade mal fast 140 Kilometer. Und das sind wirklich sehr, sehr schwierige Anstiege. Also viermal erste Kategorie, einmal Especial und einmal zweite Kategorie. Also ich denke, das ist so die Etappe, die so einem Fahrer wie zum Beispiel Nairo Quintana richtig liegen wird, weil der wird, denke ich, eher bei so Uphill-Finishes oder Etappen, wo es zum Schluss nur leicht oder kurz bergauf geht, wird er tendenziell eher Probleme haben. Aber bei so einer Etappe können sich die Reihenkletterer wirklich richtig mal austoben.
Genau, und vor allem, wenn du da noch ein richtig starkes Team hast, dann kannst du dann am Anfang vielleicht auch mal noch einen vorschicken, der kurzzeitig noch mal helfen kann. Da kannst du auch teamtaktisch kannst du wirklich die Leute aus den Schuhen fahren. Und das sind ja wirklich, das ist ja gut, der vorletzte Anstieg des Tages, der ist jetzt noch so ein bisschen kürzer, aber ansonsten ist das wirklich so dieses Sägezahnprofil. Also da gefühlt kein flacher Kilometer. Also an dem Tag einen schlechten Tag und du verlierst auch mal schnell 10 Minuten.
Ach, mehr. So, also, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich meine jetzt als Gesamtklassmus.
Ah ja, okay.
Ja. Oder so. Generell eine sehr, sehr anfällige Etappe auch dafür, wenn es ein Team drauf anlegt, um Leute aus dem Zeitlimit rauszufahren, ganz klar.
Also. Ja, absolut. Also ich mache mich ja von nichts bang, ne? Und ich sage, ich würde immer versuchen, ne, so ein 140-Kilometer-Ding irgendwie bei den meisten, also würde ich immer, aber da würde ich mich nicht trauen, auch nur, ich weiß gar nicht, wie lange ich mich vorbereiten müsste, um das irgendwie an einem Tag zu schaffen. Und jetzt ohne Zeitlimit, ne? Einfach morgens um 8 Uhr aufs Rad setzen und losfahren und dann gucken, wenn man ankommt. Da würde ich unterwegs mehrere Sauerstoffzelte und Infusionen brauchen.
3 Stunden hochschieben, 1/2 Stunde Runde.
3 Stunden. Ja, aber das 5-mal. Nein, also das wird, weißt du noch, durch Zufall, was war das, Etappe 11, ne?
Ja.
Ist leider, was ich immer bemängle bei der Vuelta, dass solche sehr, sehr schönen Etappen, sie kriegen es noch nicht hin, sowas auf dem Wochenende zu legen, wie es ja die Tour des Öfteren hinkriegt. Und vielleicht noch, um das alles.
eigentlich ist es bei der Vuelta oftmals auch gar nicht so das Problem, weil da ziehen die Etappen sich teilweise sogar ein bisschen in den Feierabend fast rein. Ich weiß jetzt allerdings, also bei der Vuelta erlebt man ja teilweise echt die spätesten Etappenankünfte aller Grand Tours. Da habe ich schon Etappenankünfte um 19 Uhr erlebt.
Ja, aber so eine Etappe möchte man, also das wäre jetzt die, wenn ich mir eine Etappe aussuchen dürfte, wäre es die. Und die würde ich dann ja schon am Wochenende gerne ganz sehen, weil da kann auch am Anfang was passieren. Und genau. Vor allen Dingen, um noch eben die Aussage mit den 10 Minuten zu unterstreichen, es ist ja auch die Etappe nach dem Ruhetag. Es gibt ja immer mal wieder das Phänomen, dass Fahrer einfach nicht in Tritt kommen, ne? Und dann hast du direkt so ein Brett.
Natürlich, also klar, es gibt, ja, da wird auf jeden Fall, wird's zur Sache gehen. Man hat jetzt dieses Jahr nach dem Ruhetag erlebt, dass jetzt auch Movistar vor allem da richtig, richtig gut rauskam, die da so einen Angriff gestartet haben. Und vor allem auch dadurch, dass jetzt hinten raus nicht mehr die ganz großen Schwierigkeiten warten, ne? Wenn man jetzt auch mal so das gutes Zeitfahren, das noch eine Veränderung bringen kann. Aber ansonsten kommt da nicht mehr ganz, ganz so viel hinterher. Also das ist schon, man kann sagen, der Höhepunkt zur Hälfte etwa, kann man da auch nicht mehr wirklich, wirklich warten. Und gerade so diese Fahrer wie ein Quintana, man kann von ausgehen, wenn er im Zeitfahren auf den Froome trifft, dass er da einiges an Zeit verlieren wird. Da muss er einfach auch schon was zeigen.
Auf jeden Fall, auf der Etappe, denke ich, ist der Zeitpunkt gekommen, um für einen Quintana, wenn er die Vuelta gewinnen will, muss er da angreifen. Hm. Aber was noch ganz spannend ist im weiteren Streckenverlauf, was noch hervorzuheben ist, von den Bergankünften, Etappe 16, Ermita der Alba. Der Anstieg ist zwar relativ kurz, aber ich denke, das wird ein riesiges Spektakel, weil im Schlussaufstieg gibt es eine Rampe von bis zu 30%. Also die Jungs, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die dort schieben müssen.
Aber ist das dann noch Radsport? Also ist das noch Rennradsport, so wie wir ihn kennen und lieben? Frage ich mich dann immer.
Es ist die Vuelta.
Und genau, es ist die Vuelta.
Ist im Endeffekt, also die Vuelta hat sich schon oftmals dadurch ausgezeichnet, dass sie jetzt eben nicht diese 20 oder 15 Kilometer langen relativ gleichmäßigen Anstiege der Tour hat, sondern teilweise auch kurze Anstiege, die da wirklich sehr, sehr ruppig sind. Und ich meine, so ein Angliru ist ja auch ein mega hartes Ding, ne? Vergleichbar mit dem Soncolan da beim Giro. Das sind so Anstiege, die man bei der Tour einfach nicht hat, aber die Vuelta, die steht eben für solche Anstiege.
Ja. Ja. Wenn die Fahrer schieben müssen, wenn ein Radfahrer schieben muss, dann nur in Belgien, weil das Kopfsteinpflaster ihn hindert daran, bei 25% hochzufahren. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Also schieben, das gehört für mich nicht dazu. Aber
es ist natürlich auch ganz spannend dann zu sehen, man hat dann nicht immer die reinen Bergfahrer vorne, sondern auch häufig halt so
die schnellsten Schieber.
Nein, Puncheure halt, also wie ein Rodriguez zum Beispiel, der halt ja in so langen Anstiegen dann doch zum Beispiel einem Froome nicht Paroli bieten kann.
Der aber ja natürlich, der bei diesen kleinen Dingern dann eher mal mithalten kann. Wir werden, da du ja jetzt neu bist, ne, weise ich dich ja mal in der Hinsicht ein, einfach hier so vor Versammelter. Ne? Wir machen es dann meistens so, dass wir einfach, wenn wir jetzt so mal schauen, wann die nächste Sendung dann sein wird, vielleicht Etappe 3, 4, 5 oder irgendwie sowas, dass man dann immer so zurückschaut auf die Etappen und dann auf die kommenden Etappen die Profile noch mal im Detail eingeht, weil so die Erfahrung ist es dann einfach präsenter. Ne? Dann hat man das näher dran und wenn man 2 Tage später die Etappe sieht, dann erinnert man sich vielleicht dann noch besser daran, was wir gesagt haben. Aber sehr gut, dass du diese Etappe 16 nochmal rausnimmst. Auch wieder an einem Montag, sehr, sehr schön. Und auch die Etappe vor dem Ruhetag. Ne? Das ist ja dann auch noch oftmals so nach dem Motto, all in, jetzt ist es auch egal. Man muss sich da nicht mehr groß irgendwas aufbewahren. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen, bevor wir zu unseren Favoriten kommen, zu dem gesamten Starterfeld. Ne? Also wir haben ja traditionell, gehen wir ja einmal alle Mannschaften durch. Ich sag was zu den Fahrern, die ich kenne, und der Chris erklärt mir den Rest. Diesmal könnt ihr mir das zu zweit erklären. Da ist ja noch mehr geballtes Wissen.
Wir können ja abwechselnd machen.
Ja, ja, genau. Oder ihr ergänzt euch, keine Ahnung. Einmal so durch und die Wichtigen machen wir länger und die Unwichtigen lassen wir fast hinten runterfallen. Ich weiß nicht, welche Liste ihr habt. Ich nenne jetzt einfach hier mal, ich glaube, meine ist irgendwie nicht alphabetisch, aber ich weiß nicht, ob die nach Nummern sind, keine Ahnung. Ich fange mal an mit Team Sky.
Ist nicht alphabetisch, kann ich dir sofort sagen.
Ja. Aber ich weiß nicht, welche Sortierung das hier ist. Ich bin bei procyclingstats.com.
Ich kann dir eine Liste schicken. Da ist es schön sortiert und es geht mit Agen d'Isère los.
Der Mannschaft, die ich nie aussprechen kann. Und meine Frau lacht mich dafür oft genug aus. So, ich habe es jetzt mal aufgemacht. Cyclingfever.com für die Leute, die es interessiert, was wir hier benutzen. Fangen wir an mit Agen d'Isère. Moment. So, wen haben wir denn da? Pozzo Vivo kenne ich. Van Sumeren kenne ich natürlich.
Ja, also Betancourt ist auch noch.
Betancourt, klar, Kolumbianer. Ansonsten wird so eine Truppe.
Lel Kadri, letztes Jahr Tour-Etappensieger.
Ja. Aber wird so eine Truppe sein, die wird unter Ferner liefen. Van Sumeren.
Moment. Glaube ich nicht. Pozzo Vivo ist heiß.
Ja. Also Pozzo Vivo ist dadurch, dass er früh beim Giro ausgeschieden ist und danach, der war aber, glaube ich, bei der Tour de Suisse, war der schon wieder am Start, hatte jetzt halt die ganze Zeit, ja, wirklich Zeit und sich intensiv auf die Vuelta vorzubereiten. Von daher glaube ich schon, dass es jemand ist, der in die Top 10 fahren kann.
Ja, vielleicht nicht nur Top 10, also ich glaube, der ist wirklich heiß wie Frittenfett, weil der ist wirklich, glaube ich, dieses Jahr richtig motiviert, jetzt zumindest die letzte Rundfahrt noch mitzunehmen. Man hat ja so ein bisschen gehört, dass er schon gern mit zur Tour gefahren wäre. Und ja, jetzt zu dieses Teamzeitfahren zu Beginn, da wird er jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren, dann einige Uphill-Finishes, steile Rampen auch mal Richtung Ende, also da kann er wahrscheinlich eine richtig gute Leistung abbringen. Also meiner Meinung nach vielleicht sogar ein Mann für die Top 5.
Ja, auf jeden Fall.
Bei okay.
guter Form schon.
Also Pozzo Vivo Top 5 ist notiert.
Nein, also ich sage jetzt nicht, er wird Top 5 kommen, aber sicherlich ein Mann, der darum kämpfen wird und auch Möglichkeiten hat.
Team Astana. Luis, die Frage ist für mich jetzt im ersten Moment, wer ist der Kapitän? Luis Leon Chances, Fabio Aru, Vincenzo Nibali?
Es gibt keinen Kapitän, es gibt drei Kapitäne.
Theorie. Also das alte Prinzip Team Telekom, ja?
So ist
und,
es.
Mario Kummer am Mikrofon.
Ja, der damals bei Team Telekom gefahren ist, der Herr Vinokurov, der wird das Ganze dann...
Ach so. Der lässt das wieder aufleben. Sehr schön. Na, dann hoffen wir mal, dass es da genauso erfolgreich sein wird.
Also ich denke, also gut, Luis Leon Sanchez als Kapitän kann man jetzt ausschließen. Also es ist einfach kein Gesamtklassementsfahrer, auch wenn er jetzt bei der Tour schon mal in den Top 10 war, vor, keine Ahnung, vor gefühlt 5 Jahren. Ich würde auch Mikel Landa, auch wenn er beim Giro richtig gut war, ich befürchte fast, dass er jetzt, dadurch, dass er das Team voraussichtlich verlassen wird, ein Stück weit hinten anstehen muss. Mhm. Ähnlich wie es beim Giro war, dass er ein Stück weit zu dieser Teamtaktik so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Ich denke, das wird wieder ähnlich laufen, dass es so entschieden wird zwischen Aru und Nibali.
Mhm. Also ich schätze Fabio Aru stärker ein, weil Nibali, der hat jetzt schon die Tour in den Beinen und Aru, der ist beim Giro hinten raus, hat er ja sogar fast Contador nochmal gefährden können und hatte ja sehr viel Regenerationszeit jetzt dazwischen. Und das wird generell sowieso spannend. Wie schlagen sich die Fahrer, die nur den Giro gefahren haben, im Vergleich zu den Fahrern, die die Tour in den Beinen haben? Von daher schätze ich Aru eigentlich ja nicht von der reinen Klasse, aber durch den größeren Erholungszeitraum schätze ich ihn stärker ein als Nibali.
Ja, bin ich bei dir. Glaube ich auch. Ich glaube, dass Aru irgendwann im Laufe der Vuelta zum Kapitän ausgerufen wird. So er denn ne, alle Anzeichen, die sich diese Saison da so gebildet haben, dass sich das verdeutet. Ich glaube auch, Aru wird der Kapitän. Nibali, du weißt es ja vielleicht oder weißt es auch nicht, hat sich ja hier bei uns völlige Reputation verspielt durch seine Attacke auf Froome während der Tour de France. Ne? Also Nibali soll auch einfach mal, der soll einfach einen Platten haben irgendwann mal zwischen. Der soll in der 11. Etappe hier erster Berg kurz vor oben soll einen Platten haben und dann soll das dadurch entschieden werden. Gerechtigkeit.
Er hatte ja zumindest den Platten schon vor Alpe d'Huez, von daher kann man da ein Stück weit sagen, wurde bei der gleichen Rundfahrt noch abgegolten.
Na, okay.
Ja, das darf man alles nicht so hochhängen.
Ja, dann hat er nur einen schwarzen Fleck auf seiner weißen Weste, meinetwegen. Markus Burkhardt ist wieder bei einer Grand Tour dabei und das freut uns alle ungemein. BMC Racing Team.
Ja.
Ihn kenne ich.
Jörg Rosskopf.
Jörg Rosskopf, genau mein Gedanke. Ja, er hat den Tischtennisschläger in die Schublade gelegt und hat sich aufs Fahrrad gesetzt und fährt jetzt unter amerikanischer Flagge für das Team BMC. Jörg Rosskopf.
Joey.
Ja, aber schön, dass wir alle aus der Generation kommen, die sofort, ja ungefähr, die diese irgendwie, ne, dass so sofort die gleichen Gedanken hatten.
TJ. Gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, ob jetzt Bol alias Timo Boll auch fährt.
Ja, TJ van Garderen ist heiß. Der möchte irgendwie, dass die gute Form aus der Tour sich nochmal irgendwie abrufen lässt und uneingeschränkter Kapitän.
Ich glaube ganz ehrlich nicht an ein Top-Ergebnis von TJ van Garderen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Vuelta von der Charakteristik ihm absolut in die Karten spielt. Also ich sehe ihn nicht ganz vorne. Vielleicht Top 10, aber ganz vorne sehe ich ihn irgendwie nicht.
Ganz vorne sehe ich ihn auch nicht, weil ich, ja, ich schätze ihn am Berg ist er zwar sehr gut, aber ja, die Steigungen bei der Vuelta sind mitunter dann doch ziemliche Rampen und das liegt einem Van Garderen einfach nicht. Und in dem Team muss man auch noch sehen, dass da zum Beispiel noch ein Samuel Sanchez und ein John Darwin Atapuma dabei sind, die selber auch noch ja sozusagen als Kursspitzen agieren könnten.
Mhm. Ja, und Samuel Sanchez bei der Vuelta eigentlich traditionell gut. Man hat ja letztes Jahr schon gemeint, ja gut, mit Samuel Sanchez vielleicht geht's langsam bergab. Aber er wurde, glaube ich, letztes Jahr sogar nochmal Sechster bei der Vuelta und ist auch ein Fahrer, der eine wahnsinnig starke Regeneration hat. Und der dann vielleicht auch so eine zweite Rundfahrt dann auch nochmal wesentlich besser verkraftet. Also ein Van Garderen, klar eine Mutmaßung. Aber ein Van Garderen ist ja die Tour ja auch größtenteils gefahren. Und
Ja. Ja, ich bin da, ich glaube, dass er sich sehr gut motivieren kann. Und ich wünsche zum Beispiel Markus Burkhardt eine gute Vuelta. Jetzt kommen wir wieder, gebe ich mich wieder hinab in die Gefilde der Aussprache. Jaja Jujal Seguros.
Kein Widerspruch?
Jaja Jujal. Arroyo. Ne? Also wenn das der Arroyo ist, den ich kenne. Kenne ich zumindest einen.
Churuca?
Ja, schon mal gehört. Warte, ich suche hier noch. Wen haben wir denn dann noch? Bilbao? Ne? War ich schon?
Ja, also Peo Bilbao. Also auf dem bin ich ganz gespannt. Jetzt nicht im Gesamtklassement, aber das ist so ein Fahrer, der sich in den letzten 1-2 Jahren bei den spanischen Eintagesrennen und den kleinen Rundfahrten doch ganz schön in den Vordergrund gespielt hat. Also ich denke, dass man den schon hin und wieder mal in der Ausreißergruppe erleben wird und dass der vielleicht auch sogar das ein oder andere gute Ergebnis erzielen wird. Und dann der Sprinter des Teams noch Carlos Barbero, der auch mal immer wieder ganz vorne mit dabei ist, der jetzt auch bei der spanischen Meisterschaft der Zweiter wurde, meine ich, hinter Valverde.
Da muss ich passen, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten halt eins so von den Teams, die halt eingeladen werden und
das ja, Ausreißerteam, man kann es vielleicht grob vergleichen, wie jetzt mit Bretagne bei der Tour de France. Ich glaube jetzt nicht, dass im Gesamtklassement einen in die Top 15 bringen. Hm.
Motto bei Cofidis wird sein, viele Franzosen für einen Spanier. Bringe ich das so richtig auf den Punkt? Also
viele Franzosen für einen Franzosen. Also ich glaube, dass Buhani da doch einen Etappensieg will bei der.
Das denke ich auch, zumindest zumal Buhani einer der wenigen wirklich guten Sprinter am Start der Vuelta da ist. Und der wird sich sicherlich darauf konzentrieren, die eine oder andere Etappe abzuschießen.
Er hat seinen Anfahrer Geoffrey Soub mitgenommen wieder. Mhm. Hat dann auch jetzt noch Julien Simon dabei, so, vielleicht so ein bisschen so als Backup dann auch. Ansonsten ein Spanier dabei, Dani Navarro. Ja, der hat schon die ein oder andere Grand Tour in den Top 10 beendet. Wird mit
eben, deswegen war mein Gedanke, dass sie für ihn fahren werden.
An den Top 10 kratzen, aber ich glaube, er ist da ziemlich auf sich gestellt. Also er wird da schauen können, wie lange er da dabei ist, hat so ein Stück weit eine freie Rolle. Ich glaube jetzt nicht, dass man unbedingt jetzt für ihn fährt, wenn läuft es eher so an andere Teams ranhängen oder dann nochmal einen Ausreißversuch. Deshalb habe ich ihn ja vorhin auch bei dieser einen Etappe da genannt, wo es ein bisschen weggefallen ist. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk, französisches Team, ganz klar Nasser Buhani.
Okay, dann habe ich da mal aufs falsche Pferd gesetzt. Team Colombia. Müsste ich frage mal andersrum, müsste ich da jemanden kennen?
Ja.
Ja.
Okay. Sagt mal nichts.
Sag zwei Fahrer müsstest du kennen.
Bei einem würde ich so behaupten, den habe ich schon mal gehört. Rodolfo Andres Torres Agudelo. Agudelo?
Wo? Der hat also, den kenne ich nicht.
Okay, dann kann das der nicht sein. Nee, also ich muss gestehen.
Also Leonardo Duque?
Ja, der hat letztes Jahr hier noch gekellnert, nebenan.
Also mehrfach schon die Tour de France gefahren.
Nee, früher bei Cofidis.
Richtig.
Nee, also ist nicht mein Team. Keine Ahnung.
Und Fabio Duarte, damals meine Vize-Weltmeister der U23.
Stimmt, daher kenne ich den.
Und auch, schon sehr, sehr gute Giros gefahren. Also ich glaube, Colombia ist ja dieses Jahr nicht beim Giro gewesen. Eher verwunderlich, weil sie den Giro ja in den letzten Jahren, mehrfach bereichert haben durch sehr, sehr aggressive Fahrweise. Ja, und dieser Fabio Duarte, der hat auch bei einzelnen Etappen hat er immer mal wieder richtig, richtig starke Ergebnisse rausgefahren. Von daher bin ich da echt gespannt. Also sicherlich ein Team, das dafür vor Ort sorgen kann. Ein Stück weit, ja, leiden sie vielleicht jetzt unter diesem Trend, dass Kolumbien gerade viele starke Radfahrer rausbringt und viele sich dann auch an diesem Team dann einfach bedienen und da die Fahrer da wegholen. Von daher war das Team in den letzten Jahren schon mal deutlich stärker besetzt, aber so ein Fabio Duarte hat mit Sicherheit auch die Möglichkeit, vielleicht eine Etappe zu gewinnen.
Ja. Ansonsten rechne ich eigentlich mit dem Team verstärkt in den Bergen. Also die werden in Fluchtgruppen gehen und versuchen da die ein oder andere Etappe zu gewinnen.
It's not my team, sage ich dazu. Ethics Quickstep, die kommen hier aus der Nachbarschaft. Da kann ich schon eher den ein oder anderen Fahrer identifizieren. Dachte vorher so, ja, da kennst du viele. Klar, von den Namen her schon, aber sieht jetzt nicht aus für mich eine Mannschaft, die da irgendwie so die allergrößten Ambitionen hat, großartig zu gewinnen. Also das Team ist im Vergleich jetzt zu einem zu anderen Rennen.
Der große Rundfahrtenstar Rigoberto Urán fehlt natürlich, weil er schon Giro und die Tour gefahren hat. Ja. Und ansonsten wird man sich auch dort auf einzelne Etappen konzentrieren. Also ich sehe da jetzt auch niemanden, der irgendwo in die Top 10 fahren könnte.
Genau. Auch von den Sprintern her.
Wobei natürlich auch so eine Ausgangssituation oftmals für so Fahrer der zweiten Reihe im Team ganz interessant sein kann. Also ich meine, so ein Maxime Bouet, ein Brambilla, auch ein David de la Cruz, das sind ja mit Sicherheit auch Fahrer, die am Berg jetzt nicht zu den schlechtesten hören. Und vielleicht sind das dann Fahrer, ähnlich wie jetzt vielleicht in den letzten Jahren so ein Dominik Nerz bei der Vuelta, die dann ihre Chance sehen, jetzt mal ohne den Kapitän eigene Interessen zu verfolgen.
Ja, absolut. Also für die Fahrer ist das, die zweite Reihe Fahrer, ist das das Beste, was ihnen passieren kann, bei so einer Rundfahrt dann da mitgenommen zu werden, um sich zu präsentieren, weil sie anders fahren können, anders fahren dürfen, als sie sonst müssen. Ne? Also für die ist das klar. Aber für uns als Zuschauer oder für mich jetzt als Zuschauer ist natürlich erstmal die Frage, okay, von den neun hast du von achten schon mal was gehört, aber wer von denen wird jetzt derjenige sein? Da würde ich jetzt drei, vier Fahrer sehen. Ich könnte, glaube ich, fünf Fahrer tippen, wer von denen am Ende im Peloton am weitesten vorne ist. Und ich könnte immer noch daneben liegen. Ne? Also es ist sehr schwer, dieses Team auszurechnen, was ihm natürlich auch mehr Möglichkeiten gibt.
Für die Sprints da natürlich noch Gianni Mersmann.
Ja.
Bei einem Sprinter fällt sicherlich ein Fahrer, der vielleicht sogar mal eine Sprintetappe gewinnen kann. Es ist jetzt kein Fahrer, der jetzt bei jedem Hügel gleich hinten abfällt. War damals bei Lotto noch ein bisschen stärker, als er jetzt ist, muss man jetzt mal sehen. Aber ohne Cavendish, ohne Bohnen auch mal seine Chance. Mhm. Ja, den sehe ich nur in den Sprints noch konkurrenzfähig. Ansonsten, ja, fast so ein 0815-Team, wie auch das nächste Team aus meiner Sicht.
FDJ auch so eine Mannschaft. Ja, wir schicken jetzt mal die zweite Reihe nach Spanien, sollen die ein bisschen die Sonne genießen und da ein paar schön unser Trikot durch die Gegend fahren. Aber jetzt auch nichts irgendwie, was einen irgendwie beeindrucken würde.
Ja, früher hätte man vielleicht noch gesagt, Murillo Fischer, der könnte in den Sprints was reißen, aber er hat seine besten Zeiten ja auch schon lange hinter sich.
Ja, wie alt ist er? Der ist doch, der ist auch Mitte 30 irgendwas, ne?
37 vielleicht sogar schon. Und Kenny Elizonde, hat jetzt vor einigen Jahren mit Dominik Nerz auf der Ausreißer-Etappe Richtung Angliru schon Mal für Furore gesorgt, ist, glaube ich, da Zweiter geworden, hat also, glaube ich, sogar gewonnen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, er hat die Etappe sogar gewonnen.
Genau, also ein Fahrer, der für eine Etappe auf jeden Fall gut ist, Gesamtklassement über 3 Wochen, glaube ich jetzt nicht dran, aber Thomas hat ja vorhin schon angesprochen, es gibt da die eine oder andere Etappe, wo es auch am Ende mal so richtig steil berghoch geht. Vielleicht könnte das was aus einer Ausreißergruppe für ihn sein, aber das muss auch das Ziel von FDJ sein, die Ausreißergruppen zu besetzen. Ich glaube nicht, dass ein Fahrer von ihnen die Möglichkeit hat, im großen Feld durch eigene Stärke da zu bestehen.
Machen wir mal weiter. Es sind noch so unfassbar viele. Hat die Vuelta mehr Mannschaften als die Tour?
Nein.
Gut, nein.
Kommt mir gerade so vor. Ihr im Cycling.
Auf jeden Fall spannend bei ihr, Matteo Pelucchi, einer der wenigen richtig guten Sprinter. Mhm. Und der ist auch richtig gut in Form. Der hat bei der Polenrundfahrt Marcel Kittel geärgert.
Ach, das war der, ja.
Aber das ist, wenn ich es gleich zu bedenken geben darf, auch ein Fahrer, der an jeder Welle wegplatzt. Also, oder so, zumindest habe ich ihn in Erinnerung, also ähnlich wie Kittel. Und das könnte dann bei der Vuelta schon wieder problematisch werden, weil da gibt es ja kaum eine Etappe, wo dann nicht vielleicht noch irgendwo nochmal ein 100 Höhenmeter Anstieg mit drin steckt. Und da könnte es dann vielleicht problematisch werden. Von der Geschwindigkeit gebe ich dir recht, einer der besten.
Mhm. Aber ja, gut. Diese Endgeschwindigkeit muss man auch erstmal irgendwie auf die Zielgerade bringen.
Ja.
Ja.
Ansonsten die letzte dreiwöchige Rundfahrt fürs Team IAM für Sylvain Chabanel. Mhm. Man weiß noch nicht, wo es hingeht, ob er noch weitermacht. Wenn ja, wo er weitermacht. Ich denke, Probleme, einen neuen Vertrag irgendwo anders zu bekommen, hätte er nicht. Ja, Jérôme Coppel, auch mal ein Fahrer, der bei der Tour de France schon in den Top 15 gelandet ist. Aber ja, gilt eigentlich das Gleiche wie jetzt für FDJ, auch für ein Stück weit wie für Cofidis auch schon. Also oder auch Ethics Quickstep, so ein bisschen 0815, man hat da nicht so das ganz klare Profil.
Hm. Ja, man weiß nicht, wo es hingeht damit irgendwo.
Und es geht genauso weiter.
Ja, Lampre, der Italiener unter uns.
Im italienischen Team, ein Pole als Kapitän. Schwer auszusprechen, Premislav Niemiec. Ich denke, das wird derjenige. Ja, derjenige sein, für den ja nicht wirklich gefahren wird, aber der hat, glaube ich, im letzten Jahr war es, glaube ich, sogar in Costa Covadonga die Bergetappe gewonnen. Und was Ähnliches könnte ihm, ja, in diesem Jahr ist es dem auch wieder zuzutrauen, denke ich.
Hm. Ansonsten auch wieder viele Fahrer. Und das ist es, was ich meine, Chris, nochmal, um den ganz weiten, großen Bogen zum Anfang zu spannen, oder zur Vuelta-Besprechung zu spannen. Weißt du, bei Natur, da kenne ich viel mehr Fahrer einfach. Und das spricht natürlich gegen mich.
Darf ich dir mal was sagen, wer der erfolgreichste Fahrer von Team Lampre bei der Tour war?
Ruben Plaza.
Richtig. Und wer ist am Start beim Team Lampre?
Ja, ich meine das nicht auf dieses Team bezogen, sondern grundsätzlich. Weißt du, wenn du mir die 200 Fahrer der Vuelta oder 220 Fahrer hinlegen würdest, ja? Und würdest sagen, mach ein rotes Kreuz und mach ein schwarzes Kreuz. Rot kennst du nicht, schwarz kennst du. Würde und das gleiche bei der Tour machen würdest, würde ich, glaube ich, bei der Tour deutlich mehr schwarze Kreuze sehen. Ja, das ist einfach der Punkt.
Aber dann hättest du dann auch dein Team Bretagne, wo du wahrscheinlich 9 schwarze Kreuze hättest.
Klar, ich sag's ja nur in der Summe, ne? In der Summe machst du das.
Ja, gut, ich glaube, was das Teilnehmerfeld angeht, glaube ich, bewerten Thomas und ich das jetzt eher in der Spitze. Und in der Spitze ist es einfach sehr, sehr stark besetzt.
Ja, dieses Jahr bin ich da vollkommen bei euch. Lotto Soudal.
Plaza, ein Wort noch zu Ruben Plaza.
Ja.
Wirklich aus meiner Sicht eine erstaunlich starke Tour de France gefahren, muss ich wirklich nochmal sagen. Also hätte ich ihm nicht mehr zugetraut. Die letzten Jahre haben bei ihm eher doch so ein bisschen so eine absteigende Tendenz gezeigt. Hinten raus bei der Tour hat der wirklich Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, wenn der die ganze Tour so gefahren wäre, wäre der fast ein Fahrer für die Top 10 gewesen. Aber so ganz, ganz stark. Ich weiß nicht, ob er um einen neuen Vertrag fährt, möglich wäre es. Aber auf jeden Fall mit Tour-Etappe Top-Saison.
Mhm. Lotto. Also bei der Tour war ja alles, lief es super. War alles ausgerichtet auf Herrn Greipel. Und das klappte fantastisch. Die Konstante im Team Lotto immer Adam Hansen, er ist überall mit dabei. Ansonsten auch ein Ausreißer-Team, oder?
Nee.
Vandenbroek vielleicht?
Ich würde sagen, ja, das sind die beiden Karten, die Lotto Soudal hat, Jürgen van den Broek und auch noch Jelle van Endert. Also der doch, ja, das ist auch eigentlich ein starker Bergfahrer. Der hat, glaube ich, sogar bei der Tour 2011 am Plateau de Bay mal gewonnen. Und ja, van den Broek sind die Top 10 vielleicht zuzutrauen, wenn er wieder auf sein altes Level findet. Mhm. Also der ist ein Fahrer, der in den letzten beiden Jahren ja doch eher von Verletzungen gequält wurde, als dass er irgendwie gute Resultate rausfahren konnte. Und da muss man halt sehen, ob der wieder seine alte Form zurückfindet.
Mhm. Ja.
Generell ein Team. Ja, van den Broek und van Endert sind schon angesprochen, auch so ein Maxime Monfort, ein Fahrer, der bei der Vuelta immer mal wieder auch ein recht gutes Gesamtklassementsergebnis dabei hatte. Auch ein Bart de Klerk, jetzt kein ganz schlechter Bergfahrer. Thomas de Gent, auch ein Fahrer, der bei Ausreiseetappen recht weit vorne mit dabei sein kann. Adam Hansen sowieso. Ja, so ein Team, was jetzt schwer ausrechenbar ist. Also sie haben keinen Fahrer für ganz vorne, aber auch so ein Team, dass bei Ausreiseetappen da wirklich bestens gewappnet ist. Vielleicht im Sprint noch Chris Böckmanns, der da wahrscheinlich mit reinhalten wird, der da vielleicht, ja, als Ziel vielleicht Top 10, vielleicht mal Top 5, aber viel weiter nach vorne wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Weiter nach vorne soll es aber natürlich gehen, mit dem Kapitän und dem Co-Kapitän, wahrscheinlich möglicherweise vom Team Movistar. Würde Quintana diese Vuelta gewinnen, ohne jetzt, vielleicht machen wir ganz am Ende unsere Favoriten und die grundsätzliche Favoritendiskussion auf, aber Quintana, eindeutiger wird es wohl kaum einen Kapitän geben bei irgendeiner Mannschaft, außer, ja, Quintana, eindeutiger Kapitän bei Movistar, Valverde, wenn er in der gleichen Form wie bei der Tour de France ist, mit Sicherheit der Co-Kapitän in so einer solchen Rolle, und ansonsten ist das Team halt wie immer in Spanien eine sehr, sehr solide Mischung an Bergfahrern.
Was auch noch vielleicht ganz spannend ist, ein André Amador, der in diesem Jahr, also für mich, einen ziemlich großen Sprung gemacht hat als Rundfahrer, beim Giro in die Top 5 gefahren. Und das ist natürlich ein Pfund, wenn du den als Berghelfer im Team hast.
Mhm. Absolut. Ganz klar großes Plus. Auch ein Visconti. Gerade für so diese Klassiker-Etappen oder vielleicht nicht Klassiker, aber so Mittelgebirgsetappen, das kann so ein Visconti auch ganz, 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 ganz gut. Man hat jetzt halt dazu noch einen Emanuel Viti, der ist die Tour gefahren, aber das ist jetzt eher so ein bisschen, auch wenn er jünger ist als Valverde, so ein bisschen fast die Papa-Figur. Die hat da vielleicht so ein bisschen von Chente Garcia Acosta so ein bisschen geerbt. So ein bisschen, das ist dann der dann gerufen wird, wenn man mit dem Klogang fertig ist zum Popo abwischen, dass dann halt auch die Teamchemie da noch passt.
Ja, die Teamchemie.
Ja, Rojas, Ventoso, zwei schnelle Männer, aber jetzt auch irgendwie auch nicht so ganz schnell, irgendwie so gefühlt immer die sich um den zweiten Platz streiten oder um den dritten Platz. Javi Moreno, noch ein recht solider Berghelfer. Aber alles in allem doch ganz klar eins mit der besten Teams.
Und sie tun ihnen mit dem Mannschaftszeitfahren ja auch nicht weh. Obwohl Movistar ja eines der besseren Teams bei der Tour war.
Movistar ist generell eines, finde ich, der besten Mannschaftszeitfahrteams, also was die letzten Jahre auch gezeigt hat.
Ja, also nicht unbedingt auch nur mit den Top-Einzelzeitfahrern, sondern die funktionieren als Mannschaft auch immer recht gut.
Naja, also bei der Tour haben wir ja schon uns am Ende gefragt, was haben sie denn da gerade verdaddelt? Ja. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, was heißt am Ende? Das hat man sich mit.
Oder gerade zwei Dritteln.
Ja, aber trotz allem noch eine richtig gute Zeit bei rumgekommen. Klar, und da wollten vielleicht einige etwas zu viel. Man darf jetzt halt auch nicht vergessen, du hattest bei der Tour halt echt Top-Zeitfahrer, wie ein Alex Dowsett, ein Adriano Malori, ein Castro Viejo hast du mit dabei. Also die wirklich prädestiniert für solche Mannschaftszeitfahren sind. Und dann hast du aber dann auch wieder andere Fahrer, die nicht ganz so gut dabei sind. Also es ist nie so eine ganz einfache Geschichte. Ich denke, trotz allem haben sie es richtig gut gemacht. Eine Sekunde, ja, ist eine Sekunde, aber am Ende zwei Mann auf dem Podium, selbst wenn es 20 Sekunden schneller gewesen wären, mehr wäre es auch nicht geworden.
Schubeka, nee, ich spreche es immer falsch aus. Wurscht.
MTN Kubeka.
Genau. Danke. Dafür habe ich euch ja.
Ja, ich probiere es schon seit Jahren, ihn beizubringen.
Jetzt seid ihr schon in Zweimannstärke und es klappt immer noch nicht. Stephen Cummings ist so der Name, der mir als erstes ins Gesicht springt.
Ja, aber zum Beispiel auch noch Nathanael Berhane aus Eritrea.
Ah, ist das der von der Tour de France, der
Berhane? Nein, das ist Daniel Tegeler-Heimanott. Und Berhane ist aber auch ein ähnlicher hoffnungsvoller Fahrer, sage ich mal, der auch am Berg sehr stark ist.
Okay. Ja, Glückwunsch dazu. ansonsten auch, sie werden es wahrscheinlich mit der gleichen Taktik oder der gleichen Art und Weise zu fahren versuchen wie bei der Tour und so auf sich Aufmerksamkeit machen.
Ich bin mal gespannt auf Louis Meintjes, der bei der Tour doch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten blieb, bei der Dauphiné aber schon angedeutet hat, dass er da auch mal auf einzelnen Etappen mit den allerbesten mithalten kann, auch wenn jetzt wirklich jeder da schon probiert, vorne mit reinzufahren. Er war ja im Pralou war ja immerhin Fünfter oder Sechster, also wirklich deutlich vor den anderen Aspiranten. Wenn er an die Form wieder anknüpfen kann, könnte das wirklich eine Überraschung werden bei der Vuelta. Mhm. Weiß jetzt halt nicht, inwieweit er...
Wo würdest du denn so eine Überraschung ansiedeln für dich? Top 10 zum Beispiel?
Also ich halte, wenn er wirklich die Form über 3 Wochen halten kann, Top 10, am Rande der Top 10, ne?
Okay, Top 15.
Ja, würde ich ihm zutrauen. Immer halt natürlich mit der Frage, ob es sein Ziel ist oder ob er jetzt wirklich sagt, vielleicht ähnlich wie bei der Tour, er frisst da immer mal wieder Rückstand, um vielleicht auf einzelnen Etappen was zu machen, was vielleicht aus seiner Sicht sinniger wäre.
Mhm. Orica Greenage, die Australier, Simon Gerrans, Daryl Impey. Da hört es bei mir auch schon wieder auf.
Also für mich ein spannendes Team, weil zwei Fahrer, John Esteban Chavez ist ein sehr guter Kletterer, aber der hat bislang bei den dreiwöchigen Rundfahrten noch nicht den Durchbruch geschafft. Da erhoffe ich oder denke ich, dass es jetzt irgendwann da mal der Knoten aufgeht und der mal ein Top-10-Resultat landet. Und zum anderen der Sprinter, Caleb Ewan. Kleiner Sprinter, ähnlich wie Mark Cavendish. Und der wird die Sprints auf jeden Fall aufmischen. Also da kann man sich drauf freuen.
Okay.
Genau, absolut. Also Chavez letztes Jahr in La Zubia, ich glaube 6. Etappe, die Valverde gewann, schon 5. Da hat man schon gedacht, okay, gut, vielleicht reicht es schon letztes Jahr ganz weit nach vorne, ist dann am Ende immer ein Stückchen weiter zurückgefallen. Aber wenn er jetzt dieses Jahr sich da nochmal konzentriert auf vorbereitet hat, jetzt mit der ganzen letzten Saison da noch so im Rücken, könnte es zu mehr reichen. Simon Gerrison, Fahrer, der jetzt auf diesen ganzen Abhilfen ist, da vielleicht beim einen oder anderen da mal ganz vorne wieder mit reinfahren kann, hat jetzt auch einiges an Pech diese Saison. Ja, und das mit dem jungen Australier, das sehe ich eigentlich ähnlich. Also jetzt dieses Jahr endlich fest beim Team Orica Greenedge, letztes Jahr noch als Stagiaire da, hat sich da jetzt ein paar Mal auch schon mit Cavendish da bekriegen dürfen, hat einige Rennen sogar schon ganz, ganz vorne beendet. Ja, und ich glaube, ein ganz, ganz großer Mann für die Zukunft, auch wenn er eigentlich ein ganz kleiner Mann ist. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das mal sollen wir mal beobachten. Ja.
König der Wortspiele. Früher waren es 2 kleine Teams, jetzt ist es ein großes Team. Ken Del Garmin. Ich schaue mal durch, woher Dombrovski
hat ja, sich der jetzt... Ja, also mindestens 8.
Der wird mindestens 8. Moreno Moser ist er nicht der Neffe von Francesco Moser?
Es ist der Neffe von Francesco Moser.
Boah, habe ich jetzt aber mal hier. Ne?
Wobei der Moser-Clan ist riesig. Also es gibt auch noch einen Bruder, glaube ich, von Moreno Moser, der auch noch.
Jetzt macht das doch nicht klein, dass ich hier mal einen Treffer habe.
Gefühlt sind alle Neffen von.
Jeder Italiener ist ein Neffe von Moser. Ja. Und jeder ist der Detektiv, der den Mord an Pantani noch aufklären wird in Italien. Ja. Dombrovski hat sich jetzt hervorgetan bei der Tour of Utah, glaube ich, ne?
Genau.
Ja.
Also ganz, ganz starke Leistung auf der einen Bergankunft, auch unter anderem Frank Schleck um 1 Minute distanziert. Und
das jetzt als Qualitätsmerkmal zu nutzen, ist aber wiederum auch nicht nett.
Ja, wobei, da waren also wirklich schon, die Tourführer waren nicht schlecht besetzt und der hat in den Bergen eine ganz, ganz starke Vorstellung gezeigt. Also ist auch.
Ja, also das habe ich auch schon mitbekommen, aber Tour of Utah jetzt mit 24 mal gut abschneiden. Also das, weißt du, das muss man halt, man kann mal ein Ausrufezeichen setzen, das reicht dann, damit ist aber noch nicht die Geschichte geschrieben.
Ja, also ich möchte vielleicht vergleichbar mit einigen anderen Fahrern, die dann schon bei Vorbereitungsrennen, diversen Vorbereitungsrennen gut dabei waren. Man hat ja auch schon bei Ilnur Sakarin, der da bei der Romandie-Rundfahrt, der wirklich richtig, richtig stark war, gedacht, gut, das ist ein Fahrer für den Giro, ne? Klar, Romandie-Rundfahrt ist jetzt noch ein anderes Kaliber als die Tour of Utah, aber selbst da hat sich ja gezeigt, gut, Vorbereitungsrennen ist jetzt nicht gleich die dreiwöchige Rundfahrt. Und ich glaube, auch dieses Mal ist es so. Also er hat zumindest gezeigt, er hat gewisse Qualitäten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es dieses Jahr dann, wenn er jetzt vor ein, zwei Wochen, er jetzt schon auf dem Höhepunkt war oder vermeintlich in super Form, dass er das jetzt die ganze Welt dann noch durchhalten wird. Und zumal da kommt ja dann auch noch ein anderer Aspekt dazu. Dombrowski, ja, junger, aufstrebender Fahrer, aber der hat dann auch noch so einen Daniel Martin und Andrew Talensky in seinem Team, die beide dann natürlich auch ein ganz anderes Standing in diesem Team haben, wo man auch von ausgehen kann,
die Ansprüche anmelden können einfach.
Mal als Kapitäne mit reingehen dürfen in die Rundfahrt. Vor allem gerade bei diesen Uphill-Finishes in der ersten Phase der Vuelta, die sind halt wie gemalt für Dan Martin. Und da wird er vielleicht durch Zeitbonifikation oder durch seinen Punch auch einen gewissen Vorsprung schon haben. Da wird es zwangsläufig wahrscheinlich so laufen, dass ein Dombrowski irgendwann in diese Helferrolle reinrutscht. Vielleicht hat er die Möglichkeit, mal über einen Ausreißerversuch mal vorne zu landen. Aber ich kann mir beim besten Willen bei der so stark besetzten Vuelta nicht vorstellen, dass er in den Top Ten landet.
Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Grand Tour ist es überhaupt für ihn? So bei der ersten Grand Tour unter die Top 10 zu fahren, ist halt, oder Top 15 oder weiß der Geier was, ist halt auch echt mal eine Hausnummer. Das schaffen nicht viele. Und da, weißt du, und ein Fahrrad, der das mit, was sagte ich eben, wie alt ist er? Irgendwie 24, 25, von dem man jetzt einmal, vielleicht zweimal was gehört hat, der dann auf einmal wie nichts in der Top 10 landet. Da taucht man mir dann immer wieder mehr Fragen auf, als ich mich darüber freuen kann.
Ne? Weißt du, schon einige Fahrer, die das geschafft haben, ne?
Ja, aber das waren dann auch Fahrer, die früher schon mal irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben.
Ja, aber die standen ja auch irgendwann mal am Anfang ihrer Karriere.
Ja, aber das, weißt du, ein Fahrer, der, meiner Meinung nach, ein Fahrer, der mit 24, 25 auf einmal wie Karl aus der Kiste kommt und dann in eine Top 10 von einer Grand Tour fährt, der hat vielleicht in seiner Vergangenheit schon ein, zweimal auf sich aufmerksam gemacht und ich habe von ihm noch nichts gehört. Ne, das ist genau das ja, was Chris unter anderem auch dem Herrn Froome immer mal so ein bisschen, ich will nicht sagen vorwirft.
Ja, er hat ja schon auf sich aufmerksam gemacht. Er war 2013 war er bei der Tour de Suisse schon auf manchen Etappen ziemlich weit vorne dabei im Hochgebirge und jetzt letztes Jahr hat er halt damit zu kämpfen gehabt, dass er beim Team Sky hat er halt keine Schnitte gesehen, sage ich mal. Mhm. Jetzt ist er zu Cannondale Garmin gegangen und dieses Jahr hat er sich halt ausgefahren bei der Tour of Utah.
Dann hast du vielleicht mehr Recht als ich. Dann habe ich das bei der Tour, das wüsste ich mitgekriegt. Ich hatte ihn nicht so im Fokus. Ich bin ja guten Argumenten immer zugänglich. Ich werde ja sonst hier nur beschimpft. Ne? Einem guten Argument bin ich ja immer zugänglich, aber das kenne ich ja sonst hier nicht. Ne?
Oh Gott.
Das bin ich ja gar nicht gewohnt. So, und weiter.
Das sind nur Argumente unterhalb der Gürtellinie. Ja,
du bist doch sowieso blöd. Maximal Gürtellinie, ne? Wenn überhaupt. Team Europcar wird meiner Meinung nach versuchen, Feuerwerk abzufeuern, alleine wenn noch nicht ein neuer Sponsor gefunden ist, sich in der Hinsicht ihre Ansprüche auf einen Sponsor irgendwie mehr zu untermauern oder dem Ganzen mehr Gewicht zu geben. Weil wenn ich jetzt, wann wollen sie damit noch anfangen?
Ich glaube, dass der Zeitpunkt Vuelta da fast sogar schon ein bisschen zu spät ist.
Ja.
Man hat da jetzt schon oftmals gehört, ja, dass da gewisse Wartefristen, gerade im Fall von Brian Coquart, da schon abgelaufen sein sollen oder jetzt in Kürze ablaufen. Ich glaube, dafür ist es jetzt wirklich zu spät, aber ansonsten, was du sagst, Feuerwerk, ja, damit kann ich mich eigentlich gut anfreunden. Arashiro ist ein Fahrer, von dem kann man einiges erwarten. Gauthier ist ein Fahrer, der immer in die Offensive geht, oftmals auch zusammen mit Pierre Renaud. Bei Pierre Renaud muss man jetzt aufpassen, ja, wie gut ist er jetzt nach der Tour de France noch? Wird wahrscheinlich aus meiner Sicht auch eher Richtung Etappensiege schielen. Romain Sicard hat jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr bei der Vuelta da einen ersten Versuch unternommen, auch mal auf Gesamtklassement zu fahren. Muss man jetzt auch mal schauen, ob er das jetzt wiederholen wird. Ansonsten, ja, eine Gruppe für Ausreißversuche. Einen Top-Sprinter sehe ich jetzt im Team nicht. Jetzt auch keinen Mittelklasse-Sprinter. Wird jetzt wohl auf Etappensiege beziehungsweise auf Ausreißergruppen rauslaufen.
Mhm. Wobei beim Fahrer wie Pierre Rolland ist immer das Problem, das ist jemand, der kann überhaupt keine Positionen fahren. Das wird dem bei der Tour de France eigentlich jedes Jahr zum Verhängnis. Und das ist bei der Vuelta nicht so gegeben. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, wie du sagst, dass er irgendwie sich auf Etappensiege konzentriert, aber vielleicht hat er auch die Form gut konserviert. Und in der ersten Woche gibt es bei der Vuelta nicht so viele stressige Etappen wie bei der Tour und vielleicht fährt er doch in die Top 10. Bin ich gespannt.
Okay. Boah, sollen sie mal machen, ne? Genauso wie das Team Giant Alpecin. Kittel nicht mit dabei. Scheint um sein, also zum einen vermute ich mal, dass seine Form echt immer noch unterirdisch oder nicht dementsprechend ist, um ihn mit zu einer Grand Tour zu nehmen. Zum zweiten, viel zu gewinnen gibt es für die Sprinter bei einer Vuelta eh nicht und bei den schwierigen Etappen würde er sich nur kaputt fahren und dementsprechend wahrscheinlich schon den Formaufbau für die kommende Saison kaputt machen. Dass John Degenkolb immer noch in der Form ist, da mitzufahren und da wieder zuzuschlagen, finde ich sehr, sehr, sehr bewundernswert. Ich war ein bisschen verblüfft, als ich ihn in der Liste gesehen habe.
Ja gut, jetzt ist jetzt so, darf man die Rolle von einem Sprinter in einer dreiwöchigen Rundfahrt jetzt nicht wechseln mit einem Gesamtklassementsfahrer, ne? Also der ist jetzt nicht unbedingt jeden Tag wirklich am Limit. Der hat auch Tage, wo er mal so ein bisschen slow machen kann, ne? Er ist jetzt zwischen Tour und Vuelta jetzt quasi nichts gefahren, wenn dann halt nur so kleinere Kriterien. Also hat jetzt keine Eneco-Tour bestritten, hat jetzt keine Polen-Rundfahrt bestritten, jetzt auch kein Arctic Race of Norway. Und ich denke, als Sprinter verkraftet man mehrere Rundfahrten doch auch so ein bisschen einfacher als jetzt so als Gesamtklassementsfahrer. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt auch sagt, gut, die Etappen, die für mich vielleicht jetzt eher interessant sind, die kommen vielleicht sogar am Ende der Rundfahrt. Ich gehe jetzt da vielleicht sogar ein bisschen mit einer geringeren Form rein, nutze das ganz gezielt jetzt so als WM-Vorbereitung, holt mir da jetzt die Härte, schießt vielleicht Richtung Ende da noch so eine Etappe ab oder Richtung Mitte und bin dann in meiner Form, die ich brauche für die Weltmeisterschaft. Also ich glaube nicht, dass letzter Kurs alles auf Richtung Vuelta setzt, sondern dieser WM-Kurs in Richmond, der kommt ihm ja wirklich schon richtig, richtig gut zu Pass. Da sieht er schon seine große Chance und ich glaube, dem wird er jetzt da auch alles unterordnen.
Darf ich mal eine Frage stellen? Wen nennt ihr beiden mir mal jeweils einen Fahrer, den ihr so, den ihr glaubt, dass Degenkolb sogleich entschuldigen die blöde Frage, wie ich die jetzt formuliere. Ich habe mich einfach mal gerade gefragt, wie viel Rennkilometer, wie viel Renntage und gefahrene Rennkilometer hat er denn so in den Beinen? Und da hätte ich jetzt gerne von euch einfach mal einen Namen gehabt, wo ihr sagt, das könnte so ein Fahrer, mit dem kann man es vergleichen. Weil er hat 59 Renntage mit insgesamt 19.
Bis jetzt.
Genau, dieses Jahr bis jetzt 59 Renntage mit etwa 9600 Kilometern. Ich vergleiche ihn jetzt einfach mal, weil ich ihn auch für einen Vielfahrer halte und der
Contador.
Bis jetzt. Ja, der ist jetzt natürlich nicht bei der Vuelta dabei. Contador, also Thomas, wir haben ein bisschen Probleme mit dem Internet.
Ja, bei dir. Aber diese ganze Tinkoff-Sachsen-Mannschaft eigentlich kreuzt ja. Hallo?
Ja, jetzt geht's wieder. Ich vergleiche einfach mal mit dem Sagan, ne, der ja nun auch viel gefahren ist und schon so. Okay, der hat Sagan ist noch mehr. Okay, das ich fand diese Zahl nur bemerkenswert. Also 59 Renntage, das ist echt schon viel. Und ja.
Hast du irgendwo eine Übersicht, wie viele welcher Fahrer schon gefahren ist?
Genau.
Ja, aber wie ich es gesagt habe, eigentlich diese ganze Tinkoff-Sachsen-Mannschaft, da ist fast, also die Hälfte der Mannschaft ist den Giro gefahren und die Tour auch. Rogers, Kreuziger, die haben alle sehr viele Renntage.
Mhm. Ja. Okay, habe ich mich täuschen lassen. Also ein Sagan hat noch mehr und Maika, im Chat haben wir auch noch die Statistik, auch, also die Sachsos auch die gleichen. Werte ungefähr, naja. Aber worauf wird es hinauslaufen jetzt bei Team Giant Alpecin? Für wen werden sie fahren? Was ist ihr Ziel?
Also ich glaube für das Gesamtklassement, also hat vielleicht so Lawson Craddock so ein bisschen so eine halbwegs geschützte Rolle, ohne dass man jetzt bewusst für ihn fährt. Ansonsten geht's um die Sprints, also mit Degenkolb, mit Luca Meskesch hat man sicherlich da Fahrer, die da vorne landen können, falls es beispielsweise Degenkolb sagt zu Beginn, ja, er ist noch nicht in der Form oder hat einen schlechten Tag, mit Sicherheit Meskesch ein Fahrer, der da in Anführungszeichen fast annähernd auf gleichem Niveau in die Bresche springen kann. Ansonsten natürlich noch Tom Dumoulin, der wird noch ein bisschen pissig sein von der Tour. Fahrer, der mit Sicherheit sich auch auf die WM vorbereitet, auf das lange Zeitfahren vor allem schielt, aber auch ein Fahrer, der jetzt auch in den vergangenen Jahren immer mehr gezeigt hat, dass er auch so Uphill-Finish, dass er da gar nicht so schlecht ist, also dass er doch einen gewissen Punch hat, auch eine gewisse Kraft auf die Pedale bringt und vielleicht probiert das auf der einen oder anderen Etappe. Richtung Gesamtklassement ist es jetzt nicht so ganz seine Rundfahrt, also ich glaube im ganz steilen Terrain, da fühlt er sich nicht so ganz wohl. Mhm.
Ja, sehe ich genauso. Also Tom Dumoulin entwickelt sich hundertprozentig zum guten Rundfahrer, aber der braucht lange Zeitfahren und nicht zu steile Berge.
Dann ist er ja da gut aufgehoben bei der Vuelta. Katusha startet in der Startliste, die ich habe, ist der erste Gianpaolo Caruso. Das versehe ich jetzt mal mit einem großen Fragezeichen. Ansonsten Joachim Rodriguez als Kapitän? Fragezeichen? Ja.
Klar, nee, kein Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Ich denke eher, also ich schätze Rodriguez nicht mehr so hoch ein, wie noch vielleicht vor 2 Jahren. Zumal jetzt auch bei der Tour zum Beispiel, ja, hätte ich eigentlich mehr von ihm erwartet. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Burgos-Rundfahrt in der Vorbereitung verfolgt hat, da war ein Dani Moreno, der hat einen Etappensieg geholt und war da recht stark. Und ich denke, dass der fast... ja, ebenbürtig mit Rodriguez sein wird.
Okay.
Also leistungstechnisch kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, der letzte Eindruck von Moreno war stark. Allerdings darf man bei solchen Aussagen auch nie vergessen, dass Moreno anscheinend seinen Vertrag nicht verlängert bekommt. Oder das war zumindest die letzte Aussage, die ich jetzt so in Erinnerung habe. Und Rodriguez hat seinen Vertrag, meine ich, erst kürzlich verlängert.
Genau.
Das sind natürlich alles so Punkte, die da auch mit reinspielen. Ne? Also da setzt man vielleicht dann doch auch eher auf den Fahrer, der dann noch eine Weile da ist. Und Rodriguez hat eine beeindruckende Vita bei der Vuelta. Also ich meine, er ist 7-mal gestartet, 6-mal in den Top 10, noch kein wirklicher Reinfall. Ich kann mir durchaus vorstellen, zumindest San Sebastian war seine Leistung jetzt nicht die schlechteste, dass er von der Tour aus noch Richtung Vuelta nochmal was draufpacken kann und dann darf man da gespannt sein. Also, aber natürlich wird wahrscheinlich so Richtung Doppelspitze rauslaufen. Rodriguez vielleicht ein Ticken weiter vorne, vielleicht auch ein Moreno, aber ich glaube, so teamtaktisch wird es eher Rodriguez sein.
Der ja vielleicht zumindest auch mehr Erfahrung mit, also okay, 36, 33, also es sind beides erfahrene Fahrer, aber Rodriguez, ich weiß nicht warum, ich schätze ihn auch höher ein. Er hat einfach das kleine, er hat öfter die guten Ergebnisse schon eingefahren und das wiegt bei mir dann irgendwie doch noch mit so ein bisschen rein.
Wobei die beiden Fahrer sich schon enorm ähneln. Also haben ihre Qualität in so kurzen Uphill-Finishes, haben nicht umsonst beide schon den Flash Wallon gewonnen. Schon eine ganz große Stärke von ihnen. Ja, und Moreno ist die Tour eben nicht gefahren und ist vielleicht dann noch den Ticken frischer. Ich sehe es ähnlich wie Thomas Rodriguez. Hat man jetzt vielleicht nicht zuletzt bei der Tour, die mir eigentlich so auf den Eid geschneidert gewesen wäre, doch ein Stück weit Schwächen gezeigt und gesagt, ja, er ist vielleicht nicht mehr ganz in der Lage, ganz vorne mit reinzufahren mit 36. Ja, ist vielleicht auch irgendwann mal ein Alter gekommen, wo es vielleicht auch auf Weltklasse-Niveau nicht mehr ganz so reicht, zumindest nicht bezogen auf 3 Wochen.
Mhm. Team Lotto Jumbo.
Okay. Also da bin ich jetzt quasi auch fast raus. Also Dennis van Winden ist noch ein Mann, der mir was sagt bezüglich Prologen oder Prolog. Bertjan Lindemann noch ein Fahrer, der mir was sagt, aber das ist jetzt kein Team, wo ich in irgendeiner Weise außer Ausweisversuche irgendwas erwarte.
Ja. Thomas, irgendeinen der dir nach...
Ja, zum Beispiel so ein Martin Czerlingi, also das ist eigentlich jemand, der Krone, also wie sagt man so schön, ein Baroudeur.
Mhm.
der oft in Gruppen geht und dort sein Heil in der Flucht sucht. Aber ansonsten ja, ist es für mich auch eigentlich eine Mannschaft ja, fast der Namenlosen.
Dann verschwenden wir auch keine Zeit damit, sondern wir geben uns weiter zu Schönerem. Oder nicht Schönerem, aber ne, das muss ja jetzt nichts heißen. Vielleicht werden sie das Rennen genauso bereichern. Das schöne englische Team Sky. Froome hat die Tests vor der Vuelta, seine Leistungstests will er jetzt veröffentlichen. Wird das dich, Chris, ein bisschen wohlgesonnener stimmen? Oder sagst du, pff, kann mir egal sein, ist eh... Kann ich kein Schwein überprüfen, was er da veröffentlicht.
Interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ja. Also interessiert mich jetzt wirklich einfach nicht. Also wenn ich mir die Vuelta angucke, will ich einen schönen Wettkampf sehen. Und was jetzt da jetzt wirklich wer publiziert, ich selbst kann es nicht wirklich fachgerecht interpretieren. Also da bräuchte ich dann Unterstützung, was jetzt wirklich eine Aussagekraft bezüglich der Werte dann wirklich angeht. Wie gesagt, also da warte ich dann lieber ab, bis ich gewisse andere Leute da Gedanken drüber machen, an meiner Aussage.
Wie groß ist die Angst, dass Team Sky die gleiche Dominanz und das gleiche Roboterhafte an den Tag legt, wie es bei der Tour war?
Sehe ich gar nicht.
Schön.
Zumindest die Erfahrung der letzten Jahre lässt mich darauf hoffen, dass Team Sky ja bei der Tour oftmals das Pulver ein Stück weit verschießt. Mhm. Also Froome hatte ja bei der Vuelta oftmals, wenn er dann gestartet ist, und zumindest nach seinem furiosen Anfangsjahr 2011, da ein Stück weit Probleme. Das war 2012 so, das war letztes Jahr so, wo es nicht ganz nach vorne gereicht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Geraint Thomas der ideale Fahrer für diese ganz steilen Dinger ist. Nicholas Roach ist zwar schon die Vuelta recht gut gefahren, auch mehrfach in die Top 10, aber es hat jetzt auch schon die Tour in den Beinen. Mikel Nieve, ein Fahrer, der jetzt die Tour nicht gefahren ist, aber der jetzt bei der Vuelta schon recht gut dabei war, aber auch der ganz überragende Fahrer. Ein Kirienka, ja, eine ganz kleine Maschine. Für mich auf jeden Fall vielleicht der interessanteste Fahrer. Ein Sergio Henao, der jetzt bei der Baskenland-Rundfahrt ja fulminant wieder zurückgekommen ist, fast gewonnen hätte. Wo ich jetzt echt wirklich gespannt bin, ob er es auch über 3 Wochen reißen kann. Mhm. Ansonsten, ja, Team ist stark, aber eine Dominanz von Froome erwarte ich nicht.
Ich sehe auch, also das Team Sky bei Weitem nicht so dominant wie bei der Tour. Also dafür ist die Konkurrenz auch ganz anders. Also ich schätze ein Team Movistar und vor allem Team Astana mit diesen vielen starken Bergfahrern, also Stärke ein, und die werden da den Ton am Berg angeben. Nicht das Team Sky, denke ich nicht.
Und wird das dann die Situation sein, wo Froome auf sich alleine isoliert sein wird, wo er dann beweisen muss, ob er ein Champion ist oder ob er nur ein Roboter ist?
Also bei Froome ist es generell so, das hat man bei der letzten Vuelta auch schon gesehen, dass der strikt einfach nach seinem Wattzahlcomputer fährt. Also der fährt halt Rhythmen wie ein Herzkranker. Das wird er auch, denke ich, beibehalten. Also dadurch hast du halt den Vorteil, dass du ja dich auf darauf verlassen kannst. Du weißt, wie viel du fahren kannst, und dadurch erlebst du selten einen Einbruch. Mhm. Das hat auch was Gutes.
Es ist natürlich für den Zuschauer weniger attraktiv, und das ist ja was ihm durchaus nicht unberechtigterweise zum Vorwurf gemacht. Naja, okay, wer gewinnt, der Erfolg gibt ihm ja recht. Oder hat ihm zumindest die letzten paar Rundfahrten recht gegeben. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, weil von vorne dieses von dir beschriebene nach Wattzahl fahren, ja, das von vorne zu machen, also in der Situation desjenigen, der verteidigen, nur in Anführungszeichen nur verteidigen und reagieren muss, ist ja das eine. Aber in der anderen Situation, wo man agieren müsste, ja, die Nerven dann zu behalten, das finde ich, wird der spannende Moment der Vuelta werden.
Ja. Also ich kann mir bei bestem Willen, also von Froome, vom Charakter her, kann ich es mir nicht vorstellen, dass er, wenn er mal irgendwie 4 Minuten oder so zurückliegt, dass das mal 60 Kilometer vom Ziel einfach probiert, wie, keine Ahnung, wie in Valverde oder auch in Nibali. Das wird man, denke ich, von Froome nicht sehen.
Das macht für mich den Reiz jetzt gerade aus. Also mit dem ich, das ist so ein Aspekt der Vuelta, der mich interessiert dieses Jahr. ja, wo ich hoffe, dass es zu dieser Situation kommt und wo ich hoffe, dass Froome auch mal, wie du es jetzt, du hast es so beschrieben, dass er vom Charakter her dazu nicht in der Lage ist oder nicht gewillt ist oder nicht so disponiert ist, um es mal so zu sagen. Ich bin gespannt, ob er da vielleicht mal aus sich rausbricht.
Ich glaube, da muss er erst die Langstrecken-App runterladen. Die 60-Kilometer-App.
Du bist ein Zyniker. Apropos Zyniker, hatten wir nicht in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass Contador besser sein Telefon ausmacht, dass Herr Tinkoff nicht noch anruft und sagt, hier, Contador, hier, Vuelta, du musst doch an den Start. Auf einmal kam aus einer Ecke des Internets irgendwo von weitem her das Gerücht, Contador fährt die Anstiege der Vuelta und bereitet sich jetzt doch noch kurzfristig darauf vor.
Ja, wahrscheinlich bereitet er sich eher auf die nächste Austragung der Andalusien-Rundfahrt 2016 vor. Der so akribisch ist er da am Start.
Meinst du?
Also ich kann mir nach der Tour de France, wo er jetzt wirklich auch schon nicht mehr den frischesten Eindruck gemacht hat.
Der ist
nicht
eingegangen wie eine Primel.
Dass es da ganz nach vorne reichen könnte.
Thomas, du hast dieses Gerücht doch auch gehört.
Ja, also das Gerücht gab es, aber ich denke, ja, war vielleicht mehr, mehr Gerücht, als dass da irgendwie Wahrheit dran war. Aber selbst wenn, das einzige Ziel hätte für ihn sein können, diesen Rekord zu knacken, die besten Platzierungen bei allen drei Grand Tours in einem Jahr. Das wäre für mich der einzige Reiz gewesen, den ich für ihn wäre der einzige Reiz für ihn, denke ich, gewesen, diesen Rekord zu knacken, weil ich denke nicht, dass er irgendwie ohne einen Sieg oder ums Podium mitgefahren wäre, wenn er halt schon den Giro und die Tour in den Beinen hat. Das ist unmöglich.
Ja, also ich glaube auch, dass das mehr so das Wunschdenken einiger spanischer Gazetten gewesen ist, die ihn da gerne dort vielleicht in diese Position hineingeschrieben hätten, dort zu starten. Ein bisschen Angst habe ich vor Peter Sagan, wie wir eben festgestellt haben, noch mehr Renntage und Rennkilometer als John Degenkolb, aber unkaputtbar. Also es geht, er macht, glaube ich, einfach da weiter, wo er bei der Tour aufgehört hat und fährt einfach in jede Ausreißergruppe. Und das macht mir ein bisschen Sorge dann
andererseits. Glaube ich bei der Vuelta jetzt wirklich nicht. Also da wird das
nicht bei diesem Berg.
Ähnlich wie Degenkolb jetzt Richtung WM einfach nutzen wollen. Er wartet immerhin seit 2 Jahren auf einen Grand Tour Etappensieg. Ich denke, das ist noch so ein Ziel von ihm. Es gibt ja wirklich diese einige Uphill-Finishes, wo er vielleicht sogar die Möglichkeit hätte, da mal vorne mit zu landen. Die Etappe, die du vorhin angesprochen hast, denke ich, mit viel, viel Glück schafft es ein Peter Sagan da mit rüber. Einem Degenkolb traue ich das da, wie gesagt, nicht so ganz zu. Ich bin da echt mal gespannt. Also Richtung WM könnte es ja diesen Zweikampf geben, Degenkolb gegen Sagan. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich da übernimmt. Ähnlich wie Degenkolb hat er sich ja nach der Tour, wenn man jetzt mal von den Kriterien absieht, da so ein bisschen zurückgenommen. Mhm.
Und ansonsten, für wen wird Team Tinker fahren?
Maika.
Ja, Maika.
Okay. Ja, hatten wir das auch geklärt. Was haben wir noch? Als letztes Team Trek mit der Altherrentruppe. Kann ich, ist das so richtig?
Könnte man echt so sagen, wenn die Teams nicht dabei wären.
Ja, also Cancellara nicht mehr der Jüngste, Zubelja der älteste Fahrer, Popovic auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ne? Was erwartet man von diesem Team? Das ist immer so ein Team, es wird immer älter, es kommt nichts mehr. Man hat den Eindruck, dass sie irgendwann alle auf einmal weg sind.
Vielleicht gewinnen sie ja das Auftaktzeitfahren. Würde ich jetzt nicht ausgeschlossen, also würde ich nicht ausschließen.
Okay.
Nein. Ja, man wird sehen. Also in den Bergen sind ein paar spannende Fahrer dabei, wie Zeudel, ja, und Frank Schleck, der jetzt auch wieder kommt, vielleicht. Muss man sehen.
Ja, Schleck ist ja immer so die Wundertüte, ob da nochmal was kommt.
Die Van Poppels oder mit Sicherheit für einen Sprint auch vielleicht ein Jasper Stuyven. Er hat ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, wo er damit unter anderem auch mal ganz mit vorne reinfahren konnte. Also da haben sie noch ihre Möglichkeit. Und wie gesagt, das Auftaktzeitfahren 7,4 Kilometer. Ein Cancellara ist über kurze Distanz gut. Ein Irizar hat schon Prologe gewonnen. Popovic kann das. Zubelja ist nicht der schlechteste Zeitfahrer. Und ja, und Sprinter sind bei so kurzen Dingern auch nie schlecht. Also würde die da jetzt nicht so ganz schlecht beurteilen. Gut, wobei 7,4 Kilometer, ja, schwierig da einen Favoriten zu nennen.
Kommen wir mal zu unseren Favoriten. Vor allen Dingen, weil ich auch hier nebenan ein Kind schreien höre und zwar ganz schlimm. Meine Favoriten. Ich mach mal Top 10, ja? Nicht Top 10, Top 3. Mein Podium der Herzen und mein Podium realistisch. So hatten wir es, glaube ich, bei der Tour auch. Podium der Herzen ist für mich Froome vor Valverde, vor Quintana. Dem gönne ich auch noch was. Also das wird so Podium der Herzen. Mein realistisches Podium ist Quintana vor Froome vor Aru. Jetzt kommt ihr.
Thomas, willst du anfangen?
Nee, mach du mal erst.
Okay, Podium der Herzen. Ich denke, meine Entscheidung für Platz 1 ist klar. Also ich würde Valverde auf 1 sehen, würde Quintana auf 2 sehen. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal drüber gucken. Ich habe so eine Überlegung. Ja, würde Rodriguez auf 3 sehen wollen. Vielleicht so als letztes Podest seiner Karriere, auch wenn es unrealistisch ist. Wie gesagt, Tipp der Herzen.
Mhm. Und der realistische?
Oder Tipp des Herzens. Mein realistischer Tipp ist auf 1 Quintana. Mhm. Auf 2 Aru. Auf 3 Froome.
Hey, dann sind wir gar nicht so weit auseinander, dass ich das noch erleben darf.
Ja, mag sein.
Ja, ja, ja. Thomas.
Ja, genau.
Dein erster Tipp?
Ja, bei mir Podium der Herzen wäre Nibali vor Pozzovivo und Quintana. Mhm. Realistisch sehe ich es ganz ähnlich wie ihr. Ja, ich denke auch, ja. Quintana vor Froome und Aru.
Ach, ja, jetzt stellt sich hier am Ende noch raus, dass ich doch Ahnung habe, oder was? Kaum zu glauben. Ja, wir sind gespannt und wir freuen uns auf die Vuelta. Ne? Also, wir haben unsere Favoriten erklärt, wir haben die ersten Etappen erklärt. Bleibt es noch, diese Folge schon möglichst schnell online zu bringen?
Wir könnten ja noch tippen, wer der beste Deutsche wird. Im Gesamtklassement.
Im Gesamtklassement, boah.
Das wird spannend. Wer fährt durch? Das ist die erste Frage.
Okay, dann tippen wir den besten Deutschen im Gesamtklassement, damit wir uns hinterher darüber diskutieren können, wer recht hatte. In der anderen Reihenfolge, du fängst an.
Wie viele fahren? Burkhardt, zusammengefasst nochmal, es fahren Burkhardt, ja, jetzt muss man schon weit scrollen, das wird ja so ganz schwierig, wird es glaube ich nicht, aufgrund der geringen Zahl an Fahrern.
Wir haben 4 Deutsche.
Burkhardt,
Degenkolb, Frölinger und Knees.
Dann sage ich, bester Deutscher wird Knees oder Frölinger. Ja, ich sag, glaube ich, Johannes Frölinger.
Ich schließe mich dem an.
Dann sage ich einfach mal aus Prinzip natürlich was anderes. Ich sage
Marcel Kittel.
Und Markus Burkhardt. So. Jetzt guckt ihr blöd. Aber ist mir egal. Er ist einfach, ich habe jetzt Knies oder Burkhardt und Burkhardt ist jünger, deswegen habe ich Burkhardt genommen.
Ja, könnte natürlich auch sein, dass er aussteigt, ne?
Ja, klar, aber warum?
Für die WM, ich weiß nicht, also Richmond ist ja doch
nee.
So eine Strecke, die so ein bisschen so ein Klassiker-Profil doch auch hat.
Mit ja, trotzdem
Passagen.
Nee, das wird nichts. So, also, dann entlassen wir euch jetzt zur Vuelta. Wir hören uns regelmäßig. Jetzt kommt die große Überraschung. Die Vuelta werden primär, wenn sie es technisch hinkriegen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil das ist ja alles machbar, der Chris und der Thomas übernehmen. Ich werde mich am Ende nochmal melden, glaube ich, oder wenn ich zwischendurch einfach zu sehr Sehnsucht nach euch habe. Das kann ja auch vorkommen. Aber ich bin nächste Woche bei der Eurobike unterwegs und der Vorbereitung und hin und her und von da möchten wir auch.
Wenn ich da gleich nochmal zwischenkretschen darf, ich den Programmpunkt ganz am Ende noch mit auf die Agenda gesetzt.
Oh, habe ich nicht.
Stichwort Eurobike.
Ja.
Also, es ist ja so, Markus ist bei der Eurobike am Start, Christian ist bei der Eurobike am Start. Ich wohne ganz in der Nähe, also prinzipiell gäbe es da auch die Möglichkeit, dass man da mal so ein ganz, ganz kleines Treffen im Rahmen von der Eurobike da unter Umständen auf die Bühne oder auf die Beine stellen kann. Also wer von euch bei der Eurobike da auch am Start ist, kann sich gerne melden. Vielleicht ergibt sich da ja
genau.
was.
Genau. Also ich bin am Donnerstag da. Und Markus weiß ich gar nicht so genau. Und du lebst da ja eh. Also wer wann da ist, meldet euch einfach mal via Twitter oder Facebook. Stefan, mit dem bin ich also schon verabredet, der auch sich im Chat gerade meldet. Also meldet euch, genau. Das hatte ich übersehen, wann ihr da seid. Und möglicherweise kriegen wir das hin. Das stimmt. Gut, dass du es nochmal erwähnst.
Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Markus da bei mir da nächtigen wird. Also da gäbe es auch die Möglichkeit, abends noch, keine Ahnung, noch irgendwo mal ein Bier trinken zu gehen oder ja, den einen oder anderen netten Plausch da noch zu haben. Also einfach melden.
Ja.
Das wird spannend.
Genau, dann damit der Chris mal ein paar Leute hat. Ne, der ist ja einsam da unten.
Immer diese ganzen Touristen, dieses Dreckspack. Gott.
Ach so, du beschimpfst jetzt schon die Leute. Super, dann bist du schon. Ja, also, ihr zwei übernehmt die Vuelta diesmal. Seid nett zueinander und seid nett zu den Hörern und die mögen nett zu euch sein. Gibt's sonst noch was?
Jetzt spontan einfach nicht. Also wie immer ist es jetzt so, dass wir jetzt einfach mal gucken, in welchen Abständen es genau Sinn macht, bei der Vuelta da ja Zusammenfassungen zu machen. Also üblicherweise machen wir das ja blockweise oder haben es bei der Tour de France schon so versucht, werden wir jetzt wahrscheinlich bei der Vuelta ähnlich machen, jetzt in Abstimmung mit,
genau,
mit dem Thomas, werden wir jetzt einfach mal gucken, hey, ist was Interessantes passiert? Unter Umständen machen wir das dann auch sehr spontan. Hey, wenn auf einer Etappe wirklich mal was Gravierendes passiert, mal vielleicht eine kürzere Folge. Wie gesagt, das machen wir alles in Abstimmung. Oder wenn ihr was Interessantes habt, könnt ihr uns auch ruhig schreiben und gucken wir mal, ob wir das dann aufnehmen können.
Der Kurzfristigkeit wird dann auch manchmal vielleicht geschuldet sein, dass es keinen Stream gibt, aber im Prinzip ist ja der Podcast die Folge das Entscheidendste. Und da gibt's ja auch immer die Möglichkeit für die Leute, die sonst im Stream mit dabei sind, zu kommentieren. Dementsprechend wünsche ich euch zwei natürlich eine schöne Vuelta. Wenn ich Sehnsucht habe, dann melde ich mich, dann komme ich einfach dazu. Und den Hörern wünschen wir auch eine schöne Vuelta. Hasta luego.
Luego. Hasta la Vuelta.
Hasta la cerveza. Adios.
Ciao, ciao.